Hi, seid ihr bereit für eine neue Folge Brett Time Stories? Der maßlose Brettspiel-Podcast aus dem Westflügel Remscheids und der Dunkelkammer Bochums. Mit Haider und dem Potti. Zwei Typen, die früher mal cool waren. Viel Vergnügen.
Hallo, Hallöchen, wunderschönen guten Tag. Hier sind wir wieder, der Potti und der Haider. Eine neue Folge von Brett Time Stories, dem Brettspiel-Podcast. Straight from Bochum und Remscheid hier aus dem Skigebiet. Und ich gebe direkt mal ab.
Super Neuschnee, Oma.
Ist super Neuschnee und es brennt ihm bestimmt schon auf den Lippen. Daniel, gib deiner Audience das, was sie von dir gewöhnt ist.
Wherever I go, I want to take nothing less than the best. Whatever I choose to do, I have to stand out all from all the rest.
Boah, ich hab's auf den Lippen, ey, warte mal. Ich komme aber auf die Melodie nicht, weil die Melodie wieder so abgewandelt hast. Das ist das Problem. Rein mit dem Text kann ich nicht viel anfangen. Wer war's?
Das war Gangster mit Royalty featuring Casey and Jojo. Kennst du noch Casey and Jojo?
Ja, ja.
Casey und Jojo waren so diese schmuse-souligen Boys, die Tupac gerne gefeatured haben und auch Gangster, Guru. Richtig geil. Das war eine geile, geile Scheibe in den 90ern. Gangster. Das war so richtig so edler Hip-Hop.
Ohne Witz, Gangster, eigentlich auch meine zwei Favorite Tracks, die wahrscheinlich die meisten Leute auch kennen, Work you know my und Steez. Der Full Clip.
Full Clip, if you wanna mess with this.
Geil. Richtig, richtig.
You know my Steez, also Decade hieß, glaube ich, das Greatest Hits Album, so ein geiles graues Cover, hatten wir damals in den 90ern. Der Basti, ein Kumpel von mir, hat dann immer gebrannt. Er hatte schon einen CD-Brenner, keiner von uns hatte das Ding. Und dann hat er auch als erster nicht nur diese scheiß Rohlinge ausgeliefert, wenn du dem die mitgebracht hast, sondern der hat das Cover mit so einem geilen Drucker. Der hatte als erster einen Tintenstrahldrucker zu Hause, war voll der Krösus, und hat er mit so einem Teppichmesser so ganz leicht eingeritzt und hat wirklich das CD-Cover original kopiert. Ich schwör's dir, ich such die zum nächsten Mal raus. Ich glaube, ich habe noch die gebrannte CD aus den 90ern hier.
Die gebrannte CD, sagt er.
Ja, auch, boah, und deutscher und amerikanischer Hip-Hop hier immer diesen Raubkopien dann so und richtig geile Dinger, ey. Ja. Auch so Specs. Kennst du Specs? Ja, noch hier deutschen Hip-Hop? Boah, ey, was für gute Sachen.
Wenn ich nochmal in der Zeit zurückreisen würde, weißt du, was ich machen würde? Ich würde einen Streamingdienst einfach viel früher erfinden. Aber es hängt natürlich auch mit der Internetdatenrate zusammen. Das ist natürlich jetzt auch heutzutage viel leichter.
Da hätte man mit dem Modem, 56K-Modem, dann hättest du gar nichts hingekriegt. Ey, ich hab letzte Woche angefangen, ein Lied runterzuladen. Das müsste in 2 Wochen, ist das fertig.
Obwohl, als dann irgendwann ISDN und so, und ich weiß gar nicht mehr, was ich damals für eine Leitung hatte, eine 2000er Leitung, das war schon so, boah, krass. Und dann habe ich, ich weiß gar nicht, ob man das in der Öffentlichkeit eigentlich sagen darf, aber damals gab es hier, wie hieß das denn, nicht Torrent, irgendein anderes Ding. Und dann habe ich immer über Nacht...
E-Donkey. Nee, wie hieß das? E-Mule.
Ja, ich glaube, E-Mule war das. Und dann auch echt über Nacht alles eingegeben, zack, Download. Ja, ja. Und dann hast du den PC über die ganze Nacht laufen lassen. Am nächsten Morgen hast du wieder die ganze Mucke und Videos und Spiele und alles Mögliche euch wieder runtergezogen.
Ah, das war früher schon immer so. Da haben alle gesagt, das ist illegal, das darfst du nicht machen und so. Sind auch einige abgewatscht worden.
Da müssten wir mal den Slibo fragen. Hoffe,
das verjährt.
Ich kenne immer noch so den Mythos, dass es hieß, ja, Download ist ja immer so, wenn es angeboten wird, darfst du es downloaden. Das Problematische ist ja der Upload. Bei dieser
aber du uploadest gleichzeitig, das ist eine Grauzone. Weil ja, du stellst gleichzeitig immer... Stück weit den Upload zur Verfügung. Ich glaube, das war so halblegal, weil nicht genau 1:1 die Datei von deinem Rechner dann gezogen worden ist, sondern immer nur so Mosaike aus anderen Rechnern. Das heißt, die Stückzahl war dann, glaube ich, zu gering, als dass dann, da hat man immer so Porno-Bildchen runtergeladen und am nächsten Tag waren die so fertig und die Mutter mal so, was hast du alles runtergeladen? Nee, nix.
Apropos, jetzt machen wir ganz kurz ein bisschen Sex-Talk. Ich hab, wo wir gerade beim Thema Pornos sind, Porno-Bildchen, ich weiß nicht, ich komme ja noch aus der Generation LAN-Party und irgendwie so mit, weiß nicht, 15 oder so, immer so schön den dicken Monitor und den Turm und dann bist du immer zum Kumpel gefahren, dann haben wir da im Keller gezockt, immer Counter-Strike und originalen Kumpel von mir, Alter. Du hast ja noch bei Counter-Strike, wurde oben immer so deinen Ping angezeigt, ne? Und hast du immer gesehen, keine Ahnung, bla bla bla, hat die Party verlassen, beziehungsweise stand dann da und dann hast du so einen Ping von 10.000 gesehen, so, Alter, was machst du da? Und dann guckte der nur so bei den Monitoren und hast nur die leuchtenden Augen gesehen, weil der von dem anderen Kollegen irgendwie vom Server dann die ganzen Videos runtergezogen hat. Witzig. Ja, so war das. Ne? Ich habe heute noch mit einem sehr guten Kumpel von mir telefoniert. Grüße gehen raus nach Bremen. Und haben auch mal so ein bisschen wieder in meinen Gedanken geschwelgt. Und war schon witzig, Bremen, was man so damals für einen Kram fabriziert hat. Ne? Und,
die 90er, du. Tja, richtig witzige Sachen eigentlich mit diesen Download-Geschichten und so einem ganzen Kram. Aber vor allem früher, da hat jeder irgendwie sich so einen billigen DVD-Player gekauft, weil die teuren, die konnten immer gebrannte CDs nicht so richtig lesen. Und so hast du von deinen Eltern zu Weihnachten so einen Pioneer-DVD-Player gekriegt, denkst du, geil. Und dann so, ey, liest diese CD nicht, scheiße. Dann musstest du wieder den für 25 Euro aus dem Discounter dann da holen. Und dann hast du immer irgendwelche nächste CD einlegen. Dann hast du irgendwie so einen Film in so einer richtig schlechten Kinoqualität, wo du nur siehst, wie der Typ sich so hinsetzt und dann so... Und dann hustet, das Bild verwackelt ist. Boah, das war eigentlich lustig, ne? Heutzutage so die Leute, die können alle jeden Film in super ultra 12 HD gucken. Und ja, ey, was wir eigentlich uns ausgesetzt haben.
Ey, deswegen gab es auch damals dann immer in den Kinofilmen eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, aber
so, mit den Raubkopien,
früher immer mit diesem, Mitschnitte sind verboten und so. Und dann hast du immer so, manchmal gab es dann so echt die Leute, wo du dann beim Film gesehen hast, plötzlich ging so ein Camcorder. Das war schon echt witzig. Und auch die ersten Handys, Junge. Mein erstes Handy war ein Philips Savvy, so mit so einer gelben Schale, da konntest du oben noch die Antenne anschrauben. Und hatte nur so ein zweizeiliges LED-Display.
Ich hatte auch so ein Motorola. Ist eigentlich wie so ein Spielzeug-Kinderhandy heutzutage. Verrückt, die technische Entwicklung. Und Brettspiele sind immer noch Brettspiele.
Geil, ne? Obwohl auch jetzt da natürlich der technische Fortschritt auch Einzug hält.
Muss man auch sagen, ja.
Mit Applikationen und so weiter. Aber gut,
so ist halt mit der Geist der Zeit. Mit UV-Spot auf dem Cover. Ja, eigentlich witzig, ne? Wenn du überlegst, du hast hier Brettspiele liegen. Und auch wenn es im Karton ist, auch wenn es aus den 90ern ist, hat es trotzdem noch Charme und du sagst, es ist immer noch geil und bedarf keines Updates, aber so ein Handy, also was das für eine krasse Entwicklung genommen hat im Vergleich dazu, ja, das ist schon heftig. Krass, aber ich meine, nicht immer ist ja der Fortschritt gut. Wir haben ja auch schon mal irgendwie drüber gesprochen, über App mit Spiel in Verbindung und so. Das wäre ja auch so, wenn man sagen würde, das ist ein Novum oder das ist eine Verbesserung. Aber das will man ja beim Brettspiel auch tatsächlich nicht unbedingt. Da ist man ja gerne analog. Von daher.
Guck mal, vielleicht binden wir das gleich mal ein.
Auf jeden Fall.
Was ist denn heute so dein Getränk der Folge?
Ich will es eigentlich schon gar nicht mehr sagen, weil die haben mich noch immer nicht nach dem Vertrag gefragt. Aber Herr Geroldsteiner, wenn du mal Zeit hast, komm mal auf ein Wässerchen vorbei. 1,50 Meter Abstand und dann geht's ab. Und ich habe hier den Rona. Das ist so ein Tiroler Gin. Das ist so ein gutes Xöf. Das ist so eine Glasflaschen aus dem Altmeer.
Der sieht noch zu aus. Oder ist da nur so wenig drin?
Da ist nur so wenig drin.
Oh, da ist nur so wenig drin.
Super leckerer Gin mit Zirbenzapfen.
Tirol ist Schweiz, sehr gut. Ne?
Und Tirol? Nee.
Tirol? Ist das Schweiz oder Österreich?
Nein, Österreich.
Ah ja. Oh, jetzt kommen schon wieder die ersten Kommentare.
Boah, Alter. Tirol. Ja. Und als kleine Empfehlung an euch, mittlerweile sind ja auch tatsächlich nicht nur Brettspiel-fanate Menschen hier, sondern auch Gin-fanate Menschen. Die Finnen, die den Kyre-Gin herstellen, Napoe Kyre, die haben eine geile Homepage, die haben jetzt mittlerweile einen Standort in Deutschland und liefern super schnell. Und die machen erstmal den klassischen Gin super geil. Die machen auch unter anderem Whisky. Und die haben jetzt auch so in so Eichen, eins ist im Sherry-Fass gelagert. Der heißt Küske. Den habe ich mir jetzt gestern mal bestellt. Und die haben auch noch so eine Dark. Also der heißt einfach Dark. Und der ist auch so bräunlich, der Gin. Und ein Freund von mir hat den auch schon und sagte, ja, bestell mal den Küske, dann können wir ein Tasting machen. Ja, gemacht. Also ein richtig geiler Gin auf jeden Fall. Und als kleine Empfehlung, nicht nur den Spiel empfehlen, sondern auch den Getränk, das so. So, und das wär's schon mit meinen Getränken erstmal.
Jetzt weiß ich auch, warum ich gerade an Schweiz gedacht habe, weil ich das hier gelesen habe. Da sage ich gleich was zu. Ja, bei mir auch relativ unspektakulär zum Spülen wie immer eine Flasche klar. Und Grüße gehen raus an die Boardgame Engine. Wir haben ja an ihrem Jubiläums-Stream teilgenommen und da haben der Heider und ich quasi in Kooperation einen wunderschönen Heiners Destillate Gin gewonnen. 63,17 und ich lese das mal ganz kurz vor. 17 Destillationsversuche und 63 Botanicals brauchte es, bis dieser Gin seine Vollendung fand. 63,17, eine Hommage an seine Herkunft. Ja, und den gönne ich mir heute. Ich bin mittlerweile so schön auf Gürkchenscheiben, habe ich mir natürlich wieder reingeschraubt. aber leider heute, das Ganze gipfelt ja gleich noch in einem richtigen Erlebnis. Also erstmal machen wir hier, ich glaube, ich gönne mir heute auch mal einen doppelten.
Das Geile ist, man sieht ja richtig den Gin-Kenner, dass er einfach alles mit Gurke vergurkt. Die Jungs von, da spanne ich nochmal Bogen, die Jungs von Kyrre, die haben gesagt in ihrem Imagefilm, und bitte, tu alles mit dem Gin, trink ihn pur, mach das, nur hau bloß keine Gurke rein.
Ich mag das aber mit der Gurke.
Das ist aber nicht passend für jeden Gin.
Ja, ich weiß, es ist nicht passend für jeden. Man nimmt auch nicht bei jedem Spicy-Dings rein. Mach ich trotzdem, weil ich es mag. Und hier,
Das Sattler Water.
So, dann machen wir das Ding hier einmal voll. Ich weiß, das macht man nicht so. Ich fand das mal richtig geil. In Hannover war ich mal auf so einem Gin-Festival. Da gab's richtig geiles Zeug mit so Beeren und weiß der Geier was.
Stößchen, Wacholderbeeren meistens, ne?
Ja, kann gut sein, mal. Prösterchen. Oh ja, der ist gut. Und dieses Gurkenaroma, super.
Daniel. Mensch, ey, wir werden immer freestyliger schon zu Beginn, ne? So schweifen immer so ein bisschen ab, aber ich finde, es macht ja auch Spaß, mal so ein bisschen
vielleicht zu vielleicht machen wir demnächst auch mal irgendwann immer so ein Off-Topic, einmal alle 10 Folgen Off-Topic. Und ich habe es wieder rausgekramt. Wir haben ja bald quasi wieder neue Jubiläumsfolge, Staffel 2, Folge 10. Und Folge 10 ist immer prädestiniert dafür, ein neues Kapitel im Abenteuer zu erleben. Ich wurde auch schon ein paar Mal danach darauf angesprochen.
Ja, mit Lou Cypher, Junge.
Dann mit Lou
muss Cypher eigentlich nochmal.
Ich hab's gehört. Auf jeden Fall Staffel 2, Episode 10,
Metal also Hero.
In 2 Folgen. Könnt ihr euch schon mal wieder drauf freuen. Werden wir Metal Heroes and the Fate of Holz eine weitere Episode spielen. Und ja. Das wird cool werden. Es wird zwar wieder sehr viel Schnittaufwand bedeuten, aber es wird cool werden. Ich freue mich richtig hart drauf. Daniel, was ist denn dein Getränk der Folge? Recap. Bin ich schon völlig wuselig hier.
Der Potti ist schon völlig vergurkt hier. Hast du vergurkt? Ja, ich habe vorhin noch mal in die alte Folge reingehört. Also wir haben ja thematisch haben wir uns ja heute noch mal kurz abgestimmt, worüber wir heute sprechen wollen, und waren uns da relativ einig, sage ich. Ich denke, die beiden Sachen sind auch kombinierbar, was wir so bequatschen wollen. Haben wir in der letzten Woche auch schon mal anklingen lassen. Also wir haben noch mal darüber gesprochen, wie so unsere englischsprachigen Podcasts waren, wie die Folge mit Martin Wallace rüberkam, wie das Feedback dazu war, mit den beiden Parallelfolgen, also der deutschen Übersetzung und der Originalvertonung, so nenne ich es jetzt mal, und haben dann letztlich so ein bisschen über Kickstarter, ausstehende Kickstarter, Entwicklungen, Steuern, Gebühren, Brexit, wie sich das auswirkt, Spielekaufverhalten und solche Dinge. Wir haben auch so ein paar heikle Themen angesprochen, oder was heißt heikle Themen, aber so ein bisschen Sachen, die immer so ambivalent gesehen werden. Ja, haben uns da jetzt natürlich auch nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt, weil es ist tatsächlich sehr schwierig, über so bestimmte Themen abzuhandeln oder darüber zu sprechen, ohne dass man da, glaube ich, in so einen Diskurs treten kann, wo man dann sich rechtfertigt. Und da ist mir tatsächlich auch aufgefallen, wo wir da so heikle Themen angesprochen haben, dass es wirklich schwierig ist, das zu umgehen, ne? Also wie so ein Fußballprofi, der jetzt von morgens bis abends gebrieft wird, wenn er so ein Fußballinterview gibt und man dann das Gefühl hat und sagt, mein Gott, ey, kannst du dir gar nicht mehr anhören, alle Interviews sind gleich, alle so geschliffen und fein. Aber man kann auf einer anderen Art und Weise verstehen, dass das gesprochene Wort heutzutage schnell verbreitet ist und du schnell ruiniert sein kannst. Ich habe gestern auch wieder bei der Bundesliga, bei DAZN, das ist so geil, der Torwart von Wolfsburg, wenn er dann so spricht, wenn die dann alle die Hand vor dem Mund halten, diese Entwicklung mit diesen Lippenlesern und so, ne, dann hast du direkt schon, ich meine, als Profi, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, dann, also da darf man sich nichts vormachen. Und auch wir stehen jetzt nicht wild in der Öffentlichkeit, aber ich glaube, wenn du da irgendwie auch in einem Podcast irgendwie was Falsches irgendwie lässt, dann kann dir das auch nachlaufen. Und dementsprechend, ja, haben wir da so ein paar Sachen angeschnitten. Und ich meine, heute werden wir dann nochmal, ne, du hattest den Wunsch, dass wir nochmal sprechen, so wie entwickelt sich die Branche, wie geht's so weiter? Und ich wollte endlich mal den Ballast abwerfen und endlich mal darüber sprechen, was ich zu Beginn des Jahres bis heute angehäuft gespielt habe, wo mein Herz aufgegangen ist. Das denke ich, werden wir gleich zu einer schönen Folge verwursten.
Ja, im Endeffekt werden wir eigentlich beide Themen aus der letzten Folge heute nochmal ein bisschen weiterführen und vertiefen, meiner Meinung nach. Da kommen wir aber gleich nochmal drauf. Dann lass uns mal zum Thema Comments gehen. Und den ersten Kommentar, den ich vorlesen möchte, der ist auch erst vor 5 Stunden gekommen, und zwar vom Slivo. Sehr coole Folge. Ich bin gespannt, welche Trophäe ihr euch nach Martin Wallace an die Wand hängt. Man muss sagen, dass Social Media an sich schon nicht sonderlich förderlich für Diskussionskultur und Austausch von sachlichen Argumenten ist. Wenn dann die Leute wie jetzt gerade nicht nur mehr Zeit haben, sondern auch infolge der Belastung eine wesentlich kürzere Lunte, explodiert es dann und wann manchmal auch an ganz komischen Stellen. Das muss man sich auch bewusst sein. Und leider versuchen die Leute auch einen falsch zu verstehen. Grautöne verschwinden und es wird nach und nach schwarz und weiß einsortiert. Schade, aber leider schwer zu ändern. Und eine Sache noch für dich, Daniel. Mit Shadows of Brimstone ist jetzt natürlich die Büchse der Pandora offen. Unfassbar, was es da an Zeug zu kaufen gibt und auf wie viele Arten man das pimpen kann. Vom Fidget Spinner Revolver für den Ganzlinger bis zu violetten Acrylsteinen für den Darkstone. Das wird teuer. Also erstmal, was ich super, super spannend finde, das, was er halt angesprochen hat, dass diese Zwischendimension einfach immer mehr verschwindet. Ich habe wirklich so an vielen Stellen mittlerweile auch das Gefühl, und da gehen wir aber nachher nochmal ein bisschen genauer drauf ein, dass wirklich viele Leute nur noch in eine Richtung tendieren. Es gibt nur noch entweder oder. Es ist so, viele Leute versuchen gar nicht mehr irgendwie so zu verstehen vielleicht oder wollen auch gar nicht, oder wollen auch gar nicht dann andere Meinungen versuchen in ihre Meinungsbildung mit reinzunehmen und manifestieren immer relativ schnell auch irgendwie das gesagte Wort und das ist echt schwierig. Und dann, ich glaube, und da wo er auch was ganz Wichtiges angesprochen hat, wir leben natürlich auch jetzt momentan in einer Zeit, wo wir seit 1,5 Jahren jetzt bald irgendwie so einen Lockdown haben, so ein Virus, der die Welt irgendwie in Atem hält, und du kannst wenig machen, du hast wenig Ausgleich, ne? Und viele Leute sitzen wirklich auch viel zu Hause, ne? Und
schlägt auf jeden Fall aktuell ein bisschen auf das Büchsken, könnte man sagen.
Ja, oder? Siehst du das anders?
Ich muss dazu sagen, ich bin in einer anderen WhatsApp-Gruppe mit dem Slivo, und das ist ein ganz, ganz intelligenter Mann, muss man einfach so sagen. So, dann ist eine Diskussion aufgekommen, und der hat das so sachlich, so geschliffen rübergebracht, ne? Und wo man wirklich, wenn man dann sowas liest, also ich bin schlecht mit Worten, also wenn ich es schreibe, ich bin da tatsächlich eher so der Maulheld und kann es, glaube ich, sprachlich eher rüberbringen. Aber wenn ich dann bei jemandem eine Argumentation lese und sage, wow, cool argumentiert, und das meinte er, glaube ich, dann auch so ein bisschen damit, dann wurde es trotzdem irgendwie so, ja, und wie kannst du denn trotzdem das sehen und so sehen? Und da hatten wir auch nämlich dann nochmal ein bisschen Privatkontakt, und da geht's halt darum, die Leute wollen einen da wirklich auch manchmal falsch verstehen, und egal, wie gut du dich argumentativ dann verkaufst oder was darstellst oder versuchst halt gerade zu rücken, wenn du ein vorgefertigtes Bild hast, dann hast du da gar keine Chance. Und gerade im Zeitalter so von Internet und sowas, du hast ganz oft auch diese Rückmeldungs-, diese Feedback-Kultur. Einer disst dich und dann ist er weg. Also das heißt, da ist gar nicht so diese, wir halten das jetzt mal aus in der Situation und diskutieren das aus, sondern so, ich sag dir, werf dir was an den Kopf, dann mache ich mein Handy aus oder mache meinen Laptop aus, und dann bin ich gar nicht mehr in der Situation. Das ist auch heutzutage, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Oder beziehungsweise aus der Distanz kann ich mich auch so einem ins Auge blicken, in so einem Gespräch immer super entziehen. Und kann nachteilig sein. Und du kannst halt auch nie irgendwie dich rechtfertigen zu irgendwas, was du gesagt oder getan hast. Das steht dann da. Und wenn es jemand falsch weitertransportiert, dann ist es auf einmal irgendwo niedergeschrieben und du hast gar keine Chance, das irgendwie gerade zu rücken. Das ist auch tatsächlich total krass.
Ja, und vor allem, was ich auch finde, ist so, das, was du auch gerade gesagt hast, ne, dann wird kritisiert, und dann, das ruft dann immer noch mehr Leute auf den Plan. Ne? Und dann gewinnen so bestimmte Dinge irgendwie auch manchmal so eine Dynamik an manchen Ecken, die eigentlich keiner Dynamik bedarf, aber ja, und die Deutschland das. Und dann mache ich mein Handy halt aus und mache Internet aus und kriege davon erstmal nichts mit. Und wenn ich am nächsten Tag dann 47 Meldungen auf Facebook kriege, dann weiß ich eh nicht mehr, was davon war. Ne?
Du sagst etwas und dann sagen Leute im Prinzip, das hast du so und so gemeint. Nee, habe ich nicht. Und dann sagen 10 andere doch, hast du bestimmt so gemeint. Und dann denkst du dir in dem Moment, hä, wisst doch nicht, was ich jetzt meine. So, aber dann hat sich tatsächlich schon dann so quasi ein Urteil darüber gebildet. Und es sind ganz oft Leute, die auch gerne dann so darauf einsteigen, dann so an der Stelle. Und ist schwierig. Also man muss wirklich tatsächlich aufpassen, was, da gab es mal so einen ganz berühmten Fußballer, der gesagt, Freunde, da muss man aufpassen, wann man das sagt und wie man das sagt.
Und Freude der Sonne.
Und mit wem man das macht.
Genau, mit wem
man das. Ich bin jemand, der lässt sich das nämlich nicht gefallen. Freunde der Sonne. Nächste Frage. So, und jetzt die goldene Frage. Wer war es?
Stefano Effenberg, Capitano. Genau, das war der richtige Capitano. Alter, das war ein geiler Typ, ey.
Aber da war er schon bei Bayern, als er das Interview gegeben hat.
Ja.
Da war er schon bei Bayern.
Danach ist er nochmal nach Gladbach zurück. Ja. Geiler Typ, ey. Aber es gab auch so ein, zwei, eigentlich, mir sind heute zu diesen Themen auch so richtig geile Interviews eingefallen. Auch noch damals Olaf Thon. Da ist er irgendwie auch so eine unangenehme Frage gefragt und sagte, boah, kalt hier.
Kalt heute.
Das ist aber kalt hier heute. Das ist ja eigentlich auch geil, mit solchen Sachen umzugehen, so nach dem Motto, so, eigentlich sagt er jetzt, hau ab, aber sagt, witzig eigentlich. So.
Oh, war kalt heute hier, Mensch, du.
Oder Oliver Kahn war eigentlich der Magier. Dann so, da, bei der Situation sahen sie sehr schlecht aus. Wo sah ich schlecht aus? Bei dem Einzelnen. Wie meinen Sie das genau? Boah, denn wie der Reporter dann völlig auseinandergenommen war.
Aber da ist ja auch ganz, ganz bekannt, dieses ein Interview, wo er sagt, so, ja, also, da sahen sie ja nicht so aus, ne? Und dann sagt er so, wo war ich unsicher? Ja, beim 1-0 hätten sie durchaus rauskommen können und beim 2-0 geht der Ball auch irgendwie über der Hand durch und dann sagt er so, ja, Mai, so teile ich jetzt halt mal, wenn Scheiße läuft, läuft Scheiße. Und dann sagt er noch so, also geben Sie sich jetzt doch eine Mitschuld an den Toren. Und dann,
das ist mir scheißegal. Genau, das war's.
Richtig geil.
Das ist auch geil, ne? Das gehört dann irgendwie so Gesprächskultur dann irgendwie dazu, dann auch, dass man es elegant löst, wo einem dann am Ende keiner mehr böse ist. Aber du kannst halt heutzutage wirklich viel falsch machen auch, ne? Ich könnte jetzt auch beispielsweise irgendwie einen doofen Spruch raushauen und dann wird einer sagen, boah, der Heider ist ja so und so, ne? Wo ich dann denke,
du bist ja auch so und so.
Was? Ja.
Wenn ihr wüsstet, was ich vom Daniel immer abkriege hier, wenn ich, ne. Aber ganz kurz, bevor ich jetzt noch die nächsten Kommentare vorlese, kleine Empfehlung am Rande, ihr könnt euch auf YouTube, das war eine DVD damals, ihr könnt euch auf YouTube angucken, gebt mal ein, die besten Sprüche aus 40 Jahren Bundesliga und das ist eine Videoreihe, die geht irgendwie,
das sind so geil,
Videos, Weltklasse, da siehst
du. Hat doch jeder schon gesehen. Skandal!
Die erste Liga ist so der beschissenste. Geil, das ist wirklich alles drin, über von Pressekonferenzen über.
Ich glaube, heute Abend ziehe ich mir da noch mal ein bisschen was von rein.
Trapattoni,
ey.
Geil.
Das ist
richtig geil.
Heute Bettlektüre. Das ist legendär eigentlich.
Dann von der Bettlektüre mal wieder zu den Kommentaren. Ofrosch hat geschrieben, schöner Talk, hätte es fast in einem Rutsch geschafft. Ich sag mal, Spiele vor 2015, da hätte ich bei 50 angefangen zu bieten. Nach oben offen dürfte 80% plus meiner Sammlung sein. Und ja, wie immer im Leben, bereichern mehrere Sichtweisen die ganze Szene. Daher bitte mehr Frauen, die sich trauen. Ach, und nur mal so, Musik in den 90ern, echt alles nach den 80ern ist doch Grotte.
Jetzt hör mal auf.
Also die 80er waren auch schon echt geil, muss ich sagen. Ich höre die 80er auch wirklich gerne, aber die 90er sind einfach mein Favorite.
Punkt. 90 ist halt völlig vielseitig über Sachen, wo man heutzutage sagt, ach du meine Güte, aber irgendwie kommen sie auch gut zurück. Ja, da würde ich auch gerne zu dem Kommentar einsteigen. Und zwar, ja, finde ich gut, dass Frauen sich trauen, aber es muss natürlich auch qualitativ gut sein, finde ich. Man muss da natürlich auch dann irgendwie leistungstechnisch überzeugen, ne?
Noch mehr, das bringt uns ja auch nichts, wenn jetzt plötzlich ganz viele Frauen-Content machen, dann machen die so schwachen Content wie wir zwei. Das bringt auch
keinen weiter. Wenn die dann kennt die sich hinterher nur aus mit den letzten 2 Jahren Brettspiele und dann bin ich aber sauer. Dann würde ich auch das Running Gag ist dann. Deswegen finde ich das auch, das ist nämlich auch wieder streitbar, wenn man sagt, ja, mehr Frauen, wenn ich dann sage, ja, aber Qualität, dann heißt es wieder so, ja, der Heider. Wieder.
Ja, aber auch
auf der anderen Seite will ich dann sagen, es heißt ja nicht nur, dass nur weil ich jetzt dann eine Frau bin, fange ich jetzt an, über Brettspiel zu reden und dann ist direkt blau, dann grün, so ungefähr.
Aber ich finde, das hat noch nicht mal was mit dem Geschlecht zu tun. Es gibt auch ganz viele männliche YouTube-Kanäle, denen würde ich auch nahelegen, vielleicht doch die Expertise woanders zu suchen, aber das ist ein anderes Thema. Ja, aber ich finde halt völlig, grundsätzlich, völlig. Also jetzt mal losgelöst von der Geschlechterfrage, weil das ist auch so ein Ding, ich freue mich über alles und ich meine, wir haben beim letzten Mal auch gesagt, wir finden es auch gut, wenn mehr Frauen irgendwie auch die Szene bereichern, weil das halt wirklich noch sehr wenig sind, beziehungsweise wir haben ja auch in der letzten Folge schon gesagt, dass wir glauben, dass die halt auch ihre Expertise wirklich vielleicht viel mit Fotos machen, also auf Instagram gibt es ja schon sehr viele, aber allgemein, und da kommen wir aber gleich nochmal am Hauptthema eigentlich zu, finde ich so Qualität, das ist ein Ding losgelöst von der Geschlechterfrage, aber da sage ich nachher was zu.
Ich finde zum Beispiel an der Stelle, ich habe mir auch, kennst du Jamie Anderson? Das ist keine Pornodarstellerin, sondern eine Snowboardfahrerin aus Amerika. Die ist mit Tyler Nichols, wenn sie noch zusammen sind. Ah nee, Quatsch, die sind sogar erst Kanadier, sie ist Amerikanerin. Und die ist voll die krasse Snowboardfahrerin. Die habe ich mir immer reingezogen. Mega geil. Also das heißt, es hat ja auch nichts damit zu tun, ob das Geschlecht jetzt da vorherrschend ist, sondern einfach, wenn einer was geil kann und gut macht und gut präsentiert. Was man vielleicht sagen kann, ist, eine Frau hat wahrscheinlich eine andere Art von Ästhetik oder so, die dann so ein Spiel vielleicht dann rüberbringt oder sowas in der Richtung. Oder hat einen anderen Betrachtungswinkel. Das ist so. Also diese Vielseitigkeit ist schon sehr gut, dass quasi im Prinzip von allen Interessenten quasi was dabei ist, dass quasi das Hobby dann weiter transportiert wird und dass man quasi als Botschafter sehen kann und man nicht nur der dicke, bierbäuchige Brettspiel-Nerd quasi so vier Brettspiele zu Hause hat, sondern auch wir, so ganz normale Leute von nebenan dann irgendwie was haben. Ich kriege immer wieder Rückmeldungen, jetzt, ey geil, dass du da so einen Podcast machst und dass du da sowas machst. Also das heißt, alles, was das Hobby vergrößert und den Fokus auf das Brettspielen lenkt, irgendwie ist gut. Egal ob grün, gelb, rot die Hautfarbe oder männlich, weiblich, divers. Also von daher völlig egal. Hauptsache im Prinzip vielseitig und schön und spaßig.
Bin ich voll dabei. Und letzter Kommentar, den wir jetzt mal mit reinnehmen. Starlord hat geschrieben, wieder eine geile Folge. Kickstarter wird irgendwie immer teurer, leider. Ich finde auch, diese Expansion-Pack-Mache ist auch ein pures Geldgrab. Ich warte aktuell auf Everdell, Chai Deluxe, Feed the Kraken, Glenmore 2, Project L, Endless Winter, Tiere vom Ahorntal, Human Punishment the Beginning. Ich finde, aber bei $359 beim KDM erwarte ich doch eigentlich, dass die Miniaturen bereits fertig sind. Da habe ich auch geschrieben so, naja, kommt halt drauf an. Ne? Es gibt ja so das Geile ist ja, es ist ja wirklich, du kannst ja deine Miniaturen zusammenbauen, wie du möchtest, what you see is what you get und sowas. Habe ich immer auch so zurückgemeldet. Ich kann das schon nachvollziehen. Vor allem meistens ist die Qualität der Miniaturen, die du zusammenbaust, besser als die, wenn die fertig aus dem Guss kommen, weil du einfach einen ganz anderen Detailgrad halt nochmal hast.
Außer die erste Edition von Brimstone.
Boah. Also wirklich, da muss ich echt sagen, Katastrophe, ne? Also ja. Da muss ich echt sagen, die habe ich ja jetzt bekommen und fand ich echt, da war ich ein bisschen enttäuscht. Komm, einen Kommentar schieße ich nochmal hinterher. Und zwar ist der letzte vom Gregor. Pandemic Legacy ist laut Board Game Geek von 2015. Punktabzug für Heider bei HHKK. Ansonsten wieder ein ebenso langer wie schöner Podcast. Merci beaucoup. Und dann sind wir durch mit den Kommentaren.
Pandemic Legacy habe ich doch nur erwähnt bei Number Ones.
Ich weiß es nicht. Ich meine, da war irgendwas. Ja, kann sein, ja.
Punktabzug.
Okay, dann lass uns mal unverblümt ins Hauptthema oder in eins der beiden Hauptthemen heute steigen.
Ja, nämlich Gin von der Insel.
Jo. Und zwar, ich habe mit dem Daniel heute gesprochen gehabt, worüber wir heute quatschen wollen. Und ich hatte so ein bisschen das Bedürfnis, dieses Thema, was wir beim letzten Mal hatten, auch um so ein bisschen Deep Talk zu führen, das Ganze nochmal. Und ich verspreche euch auch, die letzte Folge, die ein bisschen deeper wird, danach werden wir wieder den Fokus ein bisschen mehr auf lustigen Sachen
legen. Alles gut. So sind wir.
Ich wollte nochmal drüber sprechen, so das Ganze so unter dem Deckmantel Quo Vadis irgendwie. Mir lag das mal am Herzen, mal so ein bisschen die Entwicklung mal ein bisschen zu begutachten. Wie hat sich das Brettspielen entwickelt? Wie hat sich die Brettspielkultur entwickelt? Wo tendiert das Ganze hin? Wie entwickelt sich irgendwie die Szene, YouTube, Social Media? Ich wollte das Ganze mal so dem Ganzen mal so einen Querabriss geben. Und da bin ich auch ganz, ganz gespannt, was da auch von euch dann an Rückmeldungen kommt, weil ich glaube, das ist natürlich ein Thema, was uns alle auch bewegt. Und es passiert halt auch relativ viel momentan, meiner Meinung nach, in der Brettspielszene. Genauso wie jetzt Paukenschlag war ja irgendwie auch, dass Kron sich jetzt erstmal auch aus dem Kanal Hunter und Kron zurückzieht.
Echt?
Was wie? Also es passiert momentan. Ich habe das Gefühl, dass die Szene oder das allgemein sich der Bereich sehr bewegt. Und da wollte ich auch ein bisschen drüber quatschen. Und vielleicht fangen wir mal mit dem interessanten oder meiner Meinung nach interessantesten Part an. Wir müssen jetzt mal, wir
beide. Es ist kompliziert.
Wir müssen jetzt mal unter vier Augen. Nein. Und darauf bin ich tatsächlich gekommen, weil gestern hat ja auch für Riesendiskussionen gesorgt. Gestern wurde ja die Deadline für alle Videos zu Mein Königreich für ein Pferd geöffnet. Und dann war ja quasi am selben Tag, dass irgendwie, keine Ahnung, 7, 8 Kanäle, ich weiß nicht.
Was war das? Das ist aber ganz merkwürdig. Ist völlig an mir vorübergegangen. Dann habe ich das auf einmal gesehen.
Das ist irgendwie die Spieloffensive unter dem Deckmantel Kobold Verlag. Das ist ja einer der Verlage, die...
Ja, genau. Das habe ich schon rausgesehen.
Die bringen halt jetzt ein Spiel raus, Mein Königreich für ein Pferd. Ist halt irgendwie ein Familienspiel. Irgendwie, ich weiß, ich habe mich da jetzt sogar noch gar nicht so intensiv damit befasst.
Ich habe gar kein Pferd.
Und ja, und jetzt war es halt gestern irgendwie so, dass es gab halt eine Deadline, wo es darum ging, irgendwie, ich glaube, erst ab dem 11. durfte dazu Content gemacht werden. Und jetzt haben natürlich alle am selben Tag diesen Content hochgeladen. Und das hat auch in manchen Foren, also ich habe das zum Beispiel in der Brettspielwiese, wo das ja auch heiß diskutiert.
Das ist eine schwierige Nummer, sowas, ne? Also ich muss tatsächlich sagen, irgendwie so dieses knallharte Business YouTube, wenn ich dich da unterbrechen darf.
Jederzeit.
Ich bin natürlich auch groß geworden mit irgendwie einer Handvoll Brettspielen, und da müsste man lügen, wenn man sagt, man hat nicht Hunter und Kron geguckt. Und am Anfang waren das einfach zwei ganz normale Dudes, die da so vor der Kamera gesessen haben, auch so, eigentlich voll schlecht, gar nicht vergleichbar mit Fernsehen. Und dann gab es auch parallel dazu Spielelama oder den Martin Klein. Die hat man sich dann reingezogen. Das heißt, man hatte eine Handvoll Kanäle, und dann gab es immer so vereinzelte Leute, die irgendwelche Videos gemacht haben, wo du sagst, boah, da kriegst du gar nichts hin, da kannst du gar nichts sehen, der Blickwinkel ist total schlecht. Und heute hast du einfach professionelle Kanäle, die wie Fernsehen sind. Meine Schüler gucken YouTube wie Fernsehen, und das ist hochindustriell, und da wird Werbung gemacht, da wird Geld von A nach B verschustert, und Leute verdienen ihren Lebensunterhalt damit, und es ist ein Business. Und deswegen für mich auch ganz klar, für mich war Kron immer irgendwie auch gefühlt so derjenige, so der hat es einfach geliebt, oder der liebt es immer noch. Der liebt das Spiel und hat quasi dann auch Videos gemacht für die Leute. Und ich hatte das nicht so gesehen, aber klar, er hat dann jetzt wahrscheinlich auch dann, weil er persönlich damit verbandelt ist, gemerkt, das ist jetzt mittlerweile nicht mehr so aus dem Bauch raus, sondern die haben Anfragen. Also es gibt Vorteile, du kriegst halt Spiele, Rezensionen umsonst und sowas alles, oder Tische umsonst oder was weiß ich. Aber dafür hast du natürlich auch, genau, und dafür hast du natürlich auch so ein paar bestimmte Sachen, die du ja auch machen musst. Und ich glaube, dieses Gefühl von so befreit da rangehen und eine Rezension machen von einem Spiel, weil ich es gut finde, ist halt dann auch letzten Endes irgendwie dann schwierig, ne? Und dass er den Schritt dann macht und sagt, ich habe da keine Lust drauf, ist eigentlich für ihn aus Liebe zum Spiel, könnte man sagen.
Obwohl, ich habe das auch, ich verfolge so diesen ganzen Brettspiel-Gossip gar nicht so im Detail, aber irgendwo ist, glaube ich, auch durchgesickert, dass auch so mit zumindest ein
tragende Säule oder was mit so den Anstoß gegeben hat, war jetzt auch nochmal diese Boardgame-Cruise-Diskussion wohl, ne, die sie da intern geführt haben. Das hat wohl auch nochmal irgendwie so das ganze Thema ein bisschen angefeuert. Okay. Aber klar, wie du halt sagst, ne, für die beiden ist es halt hinten raus halt Business geworden. Ich glaube, soweit ich weiß, macht Hunter ja nichts anderes mehr. Also der macht ja wirklich nur noch YouTube und die BerlinCon und hat ja seinen Hauptjob quasi, glaube ich, dafür an den Nagel gehangen, um da halt den Fokus drauf zu richten. Ich meine, du, klar, ich müsste jetzt lügen, wenn ich jetzt sagen würde, so, ey, wenn ich jetzt mein Geld mit Brettspiel-YouTube verdienen würde, klar würde ich das abfeiern, aber ich meine, es gibt ja nichts Cooleres, als wenn du dein Hobby zum Beruf machen kannst, aber, und da habe ich auch mit dem Chris von Victoria Pater mal ein bisschen intensiver drüber gesprochen, das Ding ist halt, sobald da ein Business draus wird, ist es halt, also, ich habe halt selber gemerkt, ganz am Anfang oder so sagen wir noch die ersten anderthalb Jahre habe ich mich immer gestruggelt. Ich habe immer gedacht, boah, ich muss jetzt ein Video machen, boah, ich muss jetzt das machen, ich muss jenes machen. Die Abos, die Klickzahlen, oh, da hat mir einer entfolgt, da hat einer einen bösen Kommentar gemacht. Ich meine, gut, für Kommentare bin ich immer noch sensibel, das ist mein...
Ja, aber das ist ja deine Persönlichkeit. Das ist ja nicht...
Halt ich wegen ich des bin halt Business, ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. Naja, auf jeden Fall. Und da habe ich halt gemerkt, so, dass das löst in mir inneren Stress und Druck aus. Und ich finde, das siehst du auf ganz vielen Kanälen latent, dass die sich halt selber so einen Stress machen und so aus Krampf heraus Content liefern, Content liefern, Content liefern. Und wo meiner Meinung nach auch die Qualität leidet. Ne? Also da würde mich auch mal interessieren, was so die Community dazu sagt. Wenn ihr das hört, kommentiert das mal bitte, was ihr zum Beispiel auch so von Ersteindrücken haltet. Ich persönlich finde nämlich so Ersteindrücke immer recht schwierig. Ich gebe sie selber. Ne? Also beste Beispiel jetzt mit Sona. Das war, da hatte ich so einen schlechten ersten Eindruck, da ich das Spiel zum Beispiel abgegeben habe.
Da habe ich so einen schlechten Eindruck.
Und natürlich, also auf der einen Seite ist es natürlich so, ein Ersteindruck ist ein Bauchgefühl. Ein Ersteindruck ist meiner Meinung nach so, okay, ich habe es jetzt gespielt, wie fühle ich mich gerade? Ja. Aber wenn man mal ehrlich zu sich selber ist, meistens gute Eindrücke revidieren sich sehr häufig. Also ich habe ganz viele Spiele gehabt, wo ich nach der ersten Partie dachte, geil. Hätte ich nach der ersten Partie so ein Ersteindruck-Video gemacht oder eine Rezension, hätte ich gesagt, boah, geiles Spiel, müsst ihr euch holen, das und das und das. Aber nach der dritten, vierten Partie, da habe ich mir dann schon oft gedacht so, boah, gut, dass ich das Video nicht gemacht habe, weil ich merke, von Partie zu Partie, da stören mich Sachen dran. Und jetzt zum Beispiel Bloodborne habe ich halt, als die Rezension gemacht habe, schon 8 Partien auf dem Buckel gehabt, in verschiedenen Spielerzahlen. So, da konnte ich dann wirklich sagen, alles klar, ich habe es gespielt, mehreren Spielerzahlen, das und das ist meine Erfahrung, hat sich bis jetzt bestätigt. Ne? Und man merkt halt, und das ist so ein bisschen die Kultur, wo ich persönlich die Entwicklung blöd finde, und dann gebe ich auch gleich ab an dich, es gibt halt immer mehr, also die ich habe halt das Gefühl, auch noch vor meiner Zeit, war halt der fachliche Content qualitativer, weil dieser Output gar nicht, dieser Druck an Output gar nicht so hoch war. Da ist ein Spiel rausgekommen, das haben dann ein paar Kanäle rezensiert und haben dann meiner Meinung nach in den meisten Fällen fundierte Meinungen gegeben, gut argumentiert, was sie an dem Spiel gut finden, was sie an dem Spiel schlecht finden. Natürlich alles subjektiv, also auch eine Rezension ist eine persönliche Meinung, eine persönliche Note, die man mit reinbringt. Aber heutzutage oder jetzt ist es halt so, ich habe das Gefühl, es geht sich ganz häufig nur noch darum, wer kann die meisten Spiele sich gönnen, wer kann dann irgendwie in kürzester Zeit die meisten Spiele zeigen, ja, und wie fundiert das Ganze ist, das tritt meiner Meinung nach massiv in den Hintergrund. Und ich habe auch ein Format, dieses Quick and Dirty, das mache ich natürlich auch, weil ich wenig Zeit habe, das zu machen, und ich kann es auch verstehen, warum viele das machen, aber weil ich mache es ja auch, dass man wenigstens so ein Format hat, wo man mal so in kurzen Sätzen seine Gefühle oder sein Spielerlebnis mal wiedergeben kann. Aber fundierte Rezensionen gibt's heutzutage meiner Meinung nach sehr wenig, weil immer nur noch versucht wird, in kürzester Zeit ganz viele Spiele rauszuschroten. Das fand ich super, das fand ich doof. Das fand ich doof, weil da sah die Packung schon doof aus. Und am besten ratter ich in einem Video schon 70 Spiele runter, damit dann alles abgedeckt ist. Und das finde ich schwierig. Und ich habe das Gefühl, und das ist jetzt das Letzte, was ich dazu sage, ich habe das Gefühl, unser Hobby lebt von Emotionen und Gefühlen, meiner Meinung nach.
wenn ich am Tisch sitze, dann entwickelt sich ein Spielgefühl, dann entwickelt sich, keine Ahnung, eine Fantasie oder sonst irgendwas, ne, dass ich irgendwie das Gefühl habe, hey, ich kämpfe jetzt gegen so einen Drachen oder so. Und die Entwicklung geht weg von diesem Spielgefühl, meiner Meinung nach. Es geht sich nur noch darum, welche Mechanik ist besser umgesetzt, wo kann ich mehr machen, was ist näher am Videospiel dran. Aber dass auch einfach selbst ein Spiel mit Schwächen trotzdem ein super Spielgefühl transportieren kann. Ja, ich nehme da zum Beispiel in der letzten Zeit gerne das Beispiel Dark Souls. Wurde so oft verrissen, weil ich bin froh, dass ich es mir gekauft habe. Ich fand's super. Und das, obwohl mir jeder davon abgeraten hat. Und weil ich einfach ein cooles Spielgefühl hatte. Es hat Spaß gemacht. Es war episch, es hat lang gedauert, aber ja. Sorry, jetzt bist du dran.
Ich habe schon vergessen, was ich sagen wollte. Ja, ich kann dich auf der einen Seite auf jeden Fall völlig nachempfinden. Auf der anderen Seite muss ich sagen, also muss ich dir direkt widersprechen und muss sagen, ich glaube, der intelligente Mensch merkt relativ schnell, wo seine Sympathien liegen und auf was er vertrauen kann. Ich glaube, wenn du einen neuen Einstieg findest in die YouTube-Welt, in Brettspiele und du verharrst oder ne, bist dann bei irgendeinem Kanal, wo du sagst, oh, guck mal, die haben da ein paar Spiele und dann zeigen die ganz viel, gucke ich mir mal an. Wirst du aber relativ schnell, wenn du selbstständig denkend bist, suchst du dir relativ schnell das, was passend zu dir ist und was quasi dein Eindruck auch quasi trägt und was letzten Endes irgendwie mit dir d'accord ist. Dass man da nicht zu 100%ig immer irgendwie einem Video oder einer Meinung vertrauen kann, ist auch klar, aber ich glaube über die Jahre, über die Zeit merkt man halt, wenn ich eine bestimmte Info haben möchte, dann weiß ich, wo ich die bekomme und genauso auch bei YouTube. Das heißt, es gibt renommierte Kanäle, wo ich weiß, wenn ich da irgendwie eine Neuheit sehen will oder finden will, dann finde ich die da. Es gibt aber sicherlich auch super viele Videos, wo man sagt, ist vielleicht grenzwertig zu betrachten. Was jetzt aber auch der Fall ist, ich finde so einen Ersteindruck überhaupt nicht fatal, so wie du das jetzt gerade dargestellt hast, denn solange es vernünftig deklariert ist, ich finde, es gibt auch YouTuber, die machen das ganz gut und sagen, ich habe hier ein Spiel, sieht erstmal optisch gut aus, ich habe es einmal gespielt, ist mein Ersteindruck und ihr bekommt von mir nochmal ein Video, wenn ich noch ein paar Partien habe und dann gebe ich euch Näheres darüber Bescheid. Das heißt, da macht er eigentlich dem Hörer oder dem Zuschauer transparent, meine Meinung ist noch nicht final, ich werde euch aber dazu noch was sagen. Ich finde es eher fatal, wenn jemand sagt, ey, boah, voll der letzte Scheiß, hat das Spiel vielleicht gar nicht gespielt, sondern nur kurz ausgepackt. Das heißt, solange ich eigentlich im Prinzip so würde man in der Pädagogik sagen, den Zuhörer da abholen, wo er ist. Das heißt, was will er über das Spiel wissen? Was weiß ich selber bisher erst über das Spiel? Und was möchte ich jetzt preisgeben? Und was möchte ich in Zukunft dem Hörer dann noch preisgeben? Bindet ja letztlich auch. Das heißt, wenn du sagst, ich habe hier ein Ersteindruck-Video und sag, das ist mein erster Eindruck, das und das ist passiert, ist quasi nur ein kurzer Rückblick von einer Partie vielleicht. Und dann machst du nochmal ein Video und sagst, Leute, mein Eindruck hat sich bestätigt oder Leute, mein Eindruck hat sich widerlegt. Dann finde ich das an der Stelle eigentlich tatsächlich charmant gelöst. Was ich meine oder worauf du hinaus willst, was ich auch nachvollziehen kann, ist teilweise dieses, ich versuche mit mehr Wissen zu glänzen, als ich eigentlich letzten Endes habe und sage dann, ah, das Spiel ist nix oder ja, das Spiel hat voll die Schwächen. Man kann es noch gar nicht absehen. Das heißt, ich glaube, man muss wirklich dann auch die Wortwahl präzise legen und sagen, mein Stand bis jetzt ist so und so. Und dann letzten Endes, was auch der Vorteil ist, du hast super viele Videos zu manchen Sachen und solltest dann auch natürlich dann auch die Vielfalt nutzen und mehrere Sachen anschauen. Und dann kriegst du neben dem Ersteindruck wahrscheinlich schon einen besseren Eindruck. Das würde ich mal so sagen, oder?
Du hast recht, aber es gibt vielleicht im gesamten deutschen Brettspiel-YouTube, zumindest das, der Kosmos, den ich beobachte, gibt es vielleicht 2 oder 3 Kanäle, die das so handeln. So, ansonsten macht sich doch gar keiner die Mühe. So, ne? Da wird dann ein Video gemacht, wird teilweise auch deklariert als erster Look, ist ja auch okay. Und dann war es das aber auch. Dann wird das Spiel weitergeschickt, verkauft, ins Regal gepackt und kommt nie, es wird nie wieder ein zweites Video kommen. Die wenigsten, wirklich die allerwenigsten Kanäle sagen wirklich, ey, das ist mein Ersteindruck, ich wollte euch das schon mal mitteilen, weil da hatte ich irgendwie ein besonderes Spielgefühl und ich wollte euch das nicht vorenthalten. Ich werde euch aber irgendwie nächste, übernächste Woche, wenn ich es noch 2, 3, 4 Mal gespielt habe, nochmal eine Detail. Das machen die wenigsten.
Und deswegen finde ich Ersteindrücke so schwierig, denn Ersteindruck-Videos werden nur noch genutzt, damit man halt präsent ist, damit man sehen kann, okay, zu dem Spiel, oh, der hat da was gemacht, ist ein Ersteindruck. Okay, wie gesagt, also ein Ersteindruck vom Grundding ist es gar nicht verwerflich. Gebe ich ja auch. Also es ist ja nicht so, als würde ich jetzt sagen, das geht gar nicht. Natürlich geht das. Man kann einen Ersteindruck geben. Vollkommen in Ordnung. Und
genau, das ist...
Ne? Es ist ja auch, manchmal ist es ja wirklich so, dann hat man vielleicht so eine super erste Spielerfahrung, möchte das teilen, manchmal vielleicht eine super schlechte Spielerfahrung, obwohl natürlich man sagen muss, eine schlechte Erfahrung, da neigt man natürlich eher dazu, das Spiel vielleicht auch direkt abzustoßen oder nicht, aber ich finde es trotzdem es ist eine Mentalität geworden, in der es einfach nur darum geht, rauszuschroten. In der es nur noch darum geht, ich muss viel Content machen, ich muss am besten der Erste sein, der zu irgendwas ein Content macht. Die ganze YouTube-Landschaft, die ganze Content-Landschaft setzt sich gegenseitig so massiv unter Druck. Und dann entstehen nämlich auch solche Sachen wie jetzt mit diesem Mein Königreich für ein Pferd, wo dann quasi hinter den Kulissen kommuniziert wird, hey, wir machen eine Deadline, vorher darf nichts kommuniziert werden. Und dann knallen plötzlich alle was raus und alle denken sich so, okay,
weiß das keiner ist doch so, wieder, ne? Das ist doch wieder das Problem, worüber wir zu Beginn gesprochen haben, mit diesem, oder was ich gerade gesagt habe, mit diesem Business, ne? Es ist halt, YouTube ist halt mittlerweile auch ein Business. Und die Frage ist dann halt, kriege ich einen einfachen unverblümten Eindruck von jemandem, der es ehrlich meint, oder kriege ich dann tatsächlich eine bezahlte Werbung für etwas und ich bewerbe das? Und es ist tatsächlich so, dass viele versuchen natürlich irgendwie auch auf dem Markt natürlich zu bestehen und auf einen, ich sag mal, limitierten Brettspielmarkt vielleicht dann irgendwie auch so den Standpunkt einzunehmen oder den Platz einzunehmen. Und ich bin eigentlich froh, dass ich letzten Endes so gar kein Teil davon bin, weil ich bin quasi mit dir über den Kanal verbandelt, verfolge das natürlich auch, wie sich so dein Impact, wie man so neudeutsch sagt, zeigt. Aber ich bin tatsächlich nicht dann so, dass man da so regelmäßig drauf guckt. Und ich bin froh, da frage ich auch ständig nach, so, und wie viel Abos haben wir oder so? Klar, man macht das natürlich auch letzten Endes, ich würde jetzt sagen, jetzt nicht wegen der Abos, sondern eher habe ich das den Eindruck oder das Gefühl, ich möchte ja auch gefallen, wenn ich das mache. So. Und dass ich dann auch das, was ich mache, gerne mache und dass ich einfach damit gefalle und anderen Leuten im Prinzip dann damit helfe oder ich mit Leuten ins Gespräch komme und die dann sagen, ey, bist sympathisch oder sowas. Und das finde ich halt cool. Das reizt mich. Die Frage ist halt, wo ist denn die Motivation von denen, die jetzt schnell einen Ersteindruck raushauen? Wollen die dann irgendwie auf eine gewisse Weise dann nur gefallen? Oder
ich glaube, das ist
halt auch schwierig.
Ich glaube, das ist sehr häufig dieses, ich formuliere es jetzt mal vielleicht ein bisschen provokant, Fame-Gierige. Das ist so dieses, man will halt wirklich viele Klicks haben, man will irgendwie gesehen werden, man möchte natürlich, klar, du, auch da, ich will mich auch von dem Ganzen gar nicht freisprechen. Ich bin ja teilweise Teil dessen, ne? Also das soll jetzt nicht hier irgendwie, ich will jetzt nicht im Moralapostel spielen. Ich bin selber oft genug in gewissen Situationen gewesen, wo ich ähnliche Gedanken hatte und auch ähnlich gehandelt habe. Aber ich hinterfrage das Ganze halt in der letzten Zeit sehr häufig. Und ich finde halt, und da haben wir ja kurz bevor wir jetzt angefangen haben aufzunehmen, habe ich das auch schon mal gesagt, so wenn Business dazukommt, dann leidet, also ich persönlich habe das Gefühl, und das ist auch das, wenn ich mir viele Kanäle angucke, leidet einfach der Content. Ich finde, du siehst den Leuten teilweise in den Videos an, dass sie eigentlich gerade gar keinen Bock haben, dass sie eigentlich total leer sind und völlig überzockt sind. Und das siehst du denen teilweise wirklich an, weil einfach die Qualität der Videos so massiv runtergeht. Meiner Meinung nach. Es gibt ganz wenige Kanäle, wo ich wirklich sage, die haben sehr guten Input, die geben wirklich gute Informationen raus. Und das ist halt einfach das Problem. Und ich bin auch echt mittlerweile an einem Punkt, wo ich mir einfach sage, so, das, wo ich Bock drauf habe, das mache ich halt, ne? So, klar, weißt wenn man auch so ein paar Sachen machen, um irgendwie mit den Leuten im Kontakt zu bleiben. So ist ja zum Beispiel unser Podcast entstanden. Ich habe natürlich so ein, zwei Formate, die ich natürlich auch deswegen mache, weil ich auch weiß, die sind ein bisschen leichter produziert und ich kann den Leuten trotzdem irgendwie einen Input geben. Aber irgendwie, man muss sich halt mal vor Augen halten, wir bewegen uns halt wirklich in einer Nische, ja? Und der Brettspielmarkt und gerade der Brettspiel-YouTube-Markt und wenn man sich mit YouTube mal befasst, ja, ist nur so ein bisschen, da reichen schon 2 Minuten Recherche. Für YouTube ist alles unter, keine Ahnung, 1 Million Abonnenten oder unter, keine Ahnung, 600.000, 700.000, 800.000 Abonnenten, da interessiert sich YouTube gar nicht für. Und wir bewegen uns halt in einer Range, wo es, ich sag mal so, der Kern der deutschen Brettspiel-YouTuber bewegt sich irgendwo zwischen, ich sag jetzt mal, 1.000 und 4.000, 5.000 Abonnenten. Dann gibt's noch irgendwie 20 Kanäle, die sind nochmal drüber. Ne, das ist dann so, ich sag mal so, ab 6.000 Abonnenten aufwärts. Das sind dann so schon die sehr großen Kanäle. Und da muss man einfach auch mal sich hinterfragen, weil ich habe auch immer das Gefühl, dass diese ganze YouTube-Business Menschen auch massiv verändert. Also ich habe wirklich Leute, wo ich das Gefühl habe, jetzt haben die irgendwie 2.000 Abonnenten und meinen irgendwie, sie sind der Nabel der Welt. Wo ich mir denke so, ey, ich habe jetzt, ich glaube, ich habe heute, Stand heute, 2.290 Abonnenten auf YouTube. Wir haben jetzt mit dem Podcast, Stand heute, 5.500 Abonnenten. Und ich gebe dir Brief und Siegel, ich könnte jetzt eine Woche lang durch jede Großstadt in Deutschland laufen und könnte Leute ansprechen. Mich würde kein Schwanz kennen. So, ne? Und
warum auch?
Ja, nein, aber es ist doch so. Ey, wir sind
ja, aber so die Frage, guck mal, die Frage daran ist doch, du hörst dich so traurig an. Die Frage dahinter ist natürlich letzten Endes so, mit welchem Hintergrund mache ich das? Also ich rede halt einfach gerne, ich rede gerne über Brettspiel und ich würde lügen, wenn ich sage, oh, so ein bisschen Fame ist natürlich auch geil so. Und aber grundsätzlich ist das für mich am Ende des Tages gar nicht entscheidend, weil ich habe Familie, ich habe ein erfülltes Privatleben und ich habe auch erst recht ein erfüllendes Berufsleben. So, also ich bin mit allem mit mir im Reinen und ich liebe das, was ich tue. Und das ist quasi nur on top. Und solange du wirklich dann sagst, ich habe den Rücken frei und ich mache das gerne und das macht mir total Bock und ich will mich weiterentwickeln und ich reflektiere mich und versuche immer wieder zu gucken, bin ich auf dem aktuellen Stand? Ist das, was ich mache, für mich auch gut und vertretbar? Dann ist das letzten Endes auch cool und ist in Ordnung und man ist zufrieden. So, man kann aber nicht von jedem erwarten, dass er so denkt wie man selber. Und man weiß ja auch nicht, du sagst jetzt gerade so, die Leute, die du hinterfragst dich, die anderen, du weißt das nicht, ob jetzt andere sich anders reflektieren und sagen, boah, das war eigentlich voll das geile Video, was ich gemacht habe und haben nur 3 Spiele in die Kamera gehalten. Ne? Das heißt, der Markt ist halt sehr breit, es ist super schnell, es gibt TikTok, es gibt irgendwelche anderen Medien, Snapchat und so, wo dann letztlich jeder so krass Fame ist. Also heutzutage gehört es zum guten Ton, Fame zu sein. Ne? So, also das ist ein Generationsding, dass die Leute sagen, ich brauche hier Klicks oder ich bin nur beliebt, wenn ich da Klicks habe und so. Vielleicht ist das so ein bisschen so der Kuschelersatz auch. Hier bei Gemischtes Hack im Podcast haben die auch gesprochen darüber, dass die Generation so Generation sensationsgeil ist. Da sehe ich immer so Parallelen, auch über Sachen, über die wir uns unterhalten. Ist total witzig. Irgendwann wird es wieder die Zeit geben, wo die Leute eher gar nicht mehr irgendwo im Fokus stehen wollen. Wo du bloß gar kein Video oder kein Foto von dir irgendwo sehen willst. Weil es einfach Standard geworden ist. Weißt du, was ich meine? Mhm.
Ja, also ne, das ist ja alles richtig und auch da, wie gesagt, auch da möchte ich mich nicht von freisprechen. Natürlich freue ich mich, wenn die Abozahlen hochgehen. Natürlich freue ich mich, wenn Leute uns gucken. Ich glaube, wenn wir jetzt mit 30 Folgen 50 Hörer hätten, weiß ich auch nicht, ob wir es noch weitermachen würden. Ne? Man will natürlich auch irgendwo natürlich,
ja, freut aber
man
guck sich mal auch
über das Feedback. Ne, natürlich.
Ja. Aber und guck mal, es hat dich total gewurmt, dass man uns beiden nachgesagt hat, wir hätten keine Ahnung. Mag jetzt mal sein, egal wie der Kommentar ist oder nicht. Da sagt einer, da hört uns jemand und sagt, du hast keine Ahnung. Und da muss man an der Stelle, ja, dann sagt die Person, wir hätten keine Ahnung an der Stelle und versteht uns oder missversteht uns an der Stelle. Und vielleicht missverstehen wir auch andere Kanäle dann in dem Punkt. Das ist ja total schwierig. Da muss man sich natürlich auch wieder intensiv mit dem Kanal auseinandersetzen und sagen, ich guck mal 5, 6 Videos. Und ist das immer wiederkehrend oder ist das tatsächlich ein Ausrutscher, dass der mal irgendwie so gar keine Ahnung hatte von irgendwas oder nee. So
also, Blender ist? Wenn, oder ich, so jetzt, wenn ich jetzt gesagt habe, dass ich denen das ansehe, dann halt schon, weil ich das über mehrere Videos hinweg beobachtet habe. Ne? Also ich sage jetzt nicht, weil ich bei einmal ein Video gesehen habe, wo der ein bisschen müde gewirkt hat. Das pauschalisiere ich nicht. Und das mit diesem Kommentar hat mich nur deswegen gewurmt, weil du, was du auch eingangs erwähnt hast, weil das eben so ein Ding ist, ich rotz halt da was hin, ja, rotz irgendwie noch irgendwo eine schlechte Bewertung hin, und gehe nicht in den Diskurs, so, weißt du, was ich meine? So, das ist halt einfach das, was mich in dem entwurmt, weil ich, und so bin ich auch im Privatleben und so hat man mich auch schon an der einen oder anderen Stelle mal so erlebt, ich bin halt jemand, ich kläre Dinge gerne. Ich kann das gar nicht leiden, wenn man irgendwas stehen lässt. Und ich kann das gar nicht leiden, wenn Sachen so hintenrum passieren, wenn dann irgendwo irgendwie der Finger in den Po gesteckt wird und dran geschnüffelt wird. Dann soll man einfach zum Hinkommen sagen, ey Potti, Alter, deine Fresse gefällt mir nicht, du bist ein richtiger Spasti und keine Ahnung, da kann ich besser mit umgehen, weil dann kann ich das mit dem halt klären. Und dann ist nicht so dieses hintenrum und dieses, ich kotze mich jetzt irgendwo aus und dann verpisse ich mich wieder aus der Situation. Deswegen hat mich das so gewurmt. Wenn jemand die Meinung hat, kann man die ja vertreten, das ist ja vollkommen legitim und dann bin ich auch der Letzte, der da irgendwie nicht auch reflektiert und sagt so, ja, vielleicht hast du ja sogar recht, ne? Aber gut, nur für euch ganz kurz zur Info, wenn ich jetzt ein bisschen mehr quatsche, der Daniel, der ist gerade mal ganz kurz bei der Heidi. Deswegen hat mich das eigentlich so gewurmt. Und ich finde einfach, oder ich habe halt einfach auch das Gefühl, dass diese ganze YouTube-Geschichte auch teilweise einfach dazu führt, dass Menschen einen Höhenflug kriegen oder dass Menschen anfangen, sich zu verändern. Auf der einen Seite freue ich mich natürlich, wenn Menschen dadurch vielleicht auch Selbstbewusstsein tanken. Das ist ja bei mir nicht anders. Also klar, wenn mir 10 Leute sagen, ey, Benni, fand ich total cool, das Video von dir oder Mensch, total sympathisch, dann baut das natürlich auch mein Selbstbewusstsein auf. Aber ich finde, es ist nochmal was anderes, ob ich irgendwie ein bisschen Selbstbewusstsein dadurch tanke oder ob ich plötzlich anfange, irgendwie neben der Spur zu wandern und mir plötzlich irgendwelche Gewichte an die Eier hängen, weil ich denke, ich habe einen Pimmel aus Stahl. So,
ja. Aber das ist auch jedem im Prinzip letzten Endes freigestellt und selbst überlassen. Das heißt erstmal, ob ich einen Kanal mache oder nicht oder ob ich mir es angucke, dann letzten Endes. Es gibt halt ja, das ist halt so, ne? Man lässt halt den Raum sehr offen. Es ist halt günstig produzierter Content. Und ich meine, wir sind jetzt ja nicht nur im Brettspielbereich. Man sieht teilweise auch, muss man einfach sagen, man sieht auch ganz viele andere Inhalte, wo man denkt, das ist eigentlich ein schönes Video oder eine gute Sache. Was weiß ich, da ist ein Typ, der ist Geschichtslehrer und macht ein richtig geiles Video. So, da gebe ich meinen Schülern einen Link und sage, ey, das war ein cooles Video. Und das Video ist nur ein paar tausendmal angeguckt, so ungefähr, sag ich. Dann ist da irgend so ein YouTuber, der, was weiß ich, irgendwie ein Ferrari mit dem Feuerzeug angezündet hat, weil er das Geld hat. Und dann sagt er, boah, krass, ey, 3,4 Millionen Klicks. Das heißt, es ist halt, man ist halt eher sensationsgeil als so das, was so eine gute Performance, sag ich jetzt mal, wo man sagt, ey, richtig schickes Video, qualitativ gut gemacht, gut recherchiert, das interessiert am Ende des Tages noch nicht mal unbedingt, dass es jetzt nee, unterscheidet, nicht. Qualität hat sich da durchgesetzt oder sonst irgendwas. Aber da muss man sich tatsächlich an der Stelle auch freimachen und sagen, das spiegelt vielleicht auch nicht unbedingt dann quasi die Leistung wieder. Aber es ist in jedem Beruf so, es ist in jedem Freizeitbereich so. Das heißt, zum Beispiel nehmen wir jetzt mal meinen Berufsstand, so den Beamtenstand raus und ich brenne für den Beruf. Das heißt, dann gebe ich auch alles dafür und für mich ist das kein Stress, sondern das macht einfach Spaß auch so. Ne? Ich überarbeite mich an gewissen Stellen auch einfach nicht. So muss man einfach aktuell auch sagen. Aber ich versuche einfach alles zu geben. So, da gibt es aber auf der anderen Seite auch jemanden, der sagt, ja, ich lege die Füße hoch, mir völlig egal und verdient letzten Endes das Gleiche wie ich. So, das heißt, am Ende des Tages musst du dich, wie du schön gesagt hast, reflektieren und sagen, ist das, was ich bringe und das, was ich mache für meine Mitmenschen und so, ist das 100%, was ich geben kann und was ich geben will? Und bin ich dann am Ende des Tages mit mir zufrieden? Oder bin ich ein Arsch und sag, ja, mir alles egal, Hauptsache ich hab die Knaste so ungefähr, ne? Das heißt, sowohl im beruflichen als auch vielleicht im Hobbybereich oder wo man dann vielleicht Fuß fassen will beruflich, muss man am Ende des Tages halt immer gucken, bin ich auch authentisch? Weil wenn ich jetzt irgendwas Falsches da biete, dann falle ich über kurz oder lang, meine Meinung falle ich irgendwann auch auf. Und dann bin ich, dann bin ich entlarvt, auf gut Deutsch gesagt. Weil wenn ich vom Brettspielen gar keine Ahnung habe und einfach denke, oh, da kann ich ja günstig ein paar Klicks generieren und dann halte ich einfach 3 Spiele in die Kamera, weil ich ja Knete ohne Ende habe, dann bin ich irgendwann natürlich auch für den Zuschauer oder den Zuhörer auch so, dass, ah ja, gut, der hat ja zwar viel Geld und viel Spiele, aber irgendwie auch einen miserablen Spielegeschmack. Das ist halt die Frage. Auf der einen Seite ist es schön, die Leute haben halt viele Möglichkeiten, sich Sachen rauszusuchen. Das finde ich toll. Aber auf der anderen Seite ist natürlich, kann's, wie bei allem, kann es einfach fatal sein. Man muss halt gucken, was wählt man? Welche Seite damit da nicht mitfahren?
Ach, ich glaube halt einfach, ich meine, klar, am Ende muss man das für sich selber entscheiden. Und ich glaube, ich bin mit meiner Entscheidung ganz zufrieden, so wie ich das momentan fahre. Die Leute, die meinen Kanal gucken, gucken den auch, wenn mal nicht viel kommt. Oder gucken halt, ne, wenn was kommt, dann freuen sie sich. Ich habe halt nur allgemein so ein bisschen die Sorge oder das Gefühl, dass halt, ich meine, die Brettspielbranche wächst und wächst und wächst. Wir haben Corona, es gibt ganz viele Geschäftszweige, die gerade hart ums Überleben kämpfen, und die Brettspielbranche geht mit einem Plus raus, mit einem relativ dicken Plus, ja, obwohl alle zu Hause sitzen.
ja, gerade weil.
Und gerade deswegen, ne, werden irgendwie ganz viele Spiele bestellt und gekauft, und das bringt aber natürlich auch wieder diesen Begleiteffekt, dass auch viel mehr Spiele entwickelt werden, dass viel mehr Spiele rauskommen. Der Output, die Frequenz, die steigt. Mittlerweile ist es ja wirklich so, Frühjahrsneuheiten, Sommerneuheiten, Herbstneuheiten, Winterneuheiten, dies, das, Ananas, Kickstarter hier und so weiter und so fort. Das heißt, du hast einfach so einen Output, und wenn du da natürlich irgendwie so diese Ambition hast, immer am Start zu sein und zu sagen, ey, okay, ich will jetzt irgendwie jemand sein, der zu allem immer so direkt die Infos parat hat, ey, aber da bin ich halt auch ganz ehrlich, da habe ich gar nicht die Kapazitäten zu. Ne? Ich habe jetzt, heute ist mir das nochmal bewusst geworden, im normalen Alltag, wenn Corona jetzt nicht wäre, ne, so hätte ich die Uni, wo ich hin muss, ich müsste arbeiten. Dann habe ich einen Hund, dann mache ich Sport, dann muss ein bisschen die Bude gemacht werden, so, und dann willst du eigentlich auch noch ein bisschen was spielen und willst noch YouTuben. So, das heißt, da muss man ganz ehrlich sagen, da nimmt das Ganze bei mir einfach nicht diesen Stellenwert ein, wo ich auch ganz ehrlich sage, es gibt auch Momente, wo ich dann auch hier sitze und mir denke, okay, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Ich habe jetzt heute irgendwie, ich bin um, keine Ahnung, 8 Uhr aufgestanden, jetzt ist es hier 21 Uhr. Ich kann mich jetzt entweder nochmal hinsetzen und bis 12 Uhr nochmal ein Video drehen und machen und tun, damit ich das dann in den nächsten 2 Tagen schneide, damit das immer noch online gehen kann. Oder aber ich lege meinen fetten Arsch jetzt einfach auf die Couch und mach Netflix an. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da tendiere ich dann
sehr häufig nicht mehr alle.
Einfach dazu.
Deswegen musst du jetzt nochmal dein Gehirn schmalz anstrengen, und zwar bei einer neuen Partie von Weiße, Känze. Multiball. Aha. Potti, ich muss dich jetzt mal unterbrechen. Atme tief durch. Und passend zu dieser heutigen Folge gehen wir tief in dein und mein Innerstes. Und wir fragen uns bei diesem Weiße, Känze, wer bin ich? Wir spielen eine Runde, wer bin ich? Ich verkörpere jetzt gleich jemanden, ob Mensch, ob Tier, ob Gegenstand. Und du musst erraten mit einer ganz trickigen Art und Weise, nämlich mit Ja-Nein-Fragen, und musst dann auf die Person, den Gegenstand, das Ding, das Es, irgendwas kommen. Gibt's Fragen?
Also ist das, ich stelle Fragen, mit denen du mit Ja-Nein antworten kannst, und dann muss ich erraten, wer das ist.
Du musst mit, ja genau, ich habe hier eine Person, ne? Wir fangen an mit der ersten Person, der Klassiker, der letzte Schulwoche-Klassiker beispielsweise. Herr Hatter, können wir bitte, wer bin ich, spielen? Dann sage ich tschüss. Wir fangen einmal locker an. Potti, die erste Person.
Bist du eine Frau?
Nein.
Bist du ein Mensch?
Ja.
Okay. Hast du was mit Brettspielen zu tun?
Nein.
Nein.
Ich schicke Menschen auf die Bretter.
Bist du ein Sportler?
Ja.
Bist du ein Boxer?
Ja.
Kommst du aus der Ukraine?
Nee.
Kommst du aus Deutschland?
Nein.
Aus den USA?
Nee.
Kämpfst du im Oktagon? Nee.
Fucking no.
Mh,
Kannst du wie ein Schmetterling schweben?
Nee.
Auch nicht.
Also, ja, vielleicht, aber ist nicht sein Prädikat. Ist nicht sein Prädikat.
Ist nicht sein Prädikat. Hast du, bist du dunkelhäutig?
Nein. Ich bin so gespannt.
Das ist auf jeden Fall so ein Rätsel, da werde ich wahrscheinlich keinen einzigen Punkt holen. Also du bist ein weißer Boxer. Du kommst nicht aus den USA, du kommst nicht aus der Ukraine, du kommst nicht aus Deutschland. Kommst du aus Irland?
No.
Boah, Alter. Kann man denn noch fragen? Bist du groß?
Nein.
Du bist klein.
Eher untypisch eher klein.
Untypisch klein, okay.
Habe ich schon wieder viel zu viel. Ich darf eigentlich nur ja, nein sagen.
Hast du mal einen Titel gewonnen?
Boah, ja.
Ja?
Klar.
Als Boxer?
Ja.
Kämpfst du im Schwergewicht?
Das weiß ich gar nicht so genau. Ich meine ja. Das ist gar nicht so bekannt, glaube ich, oder?
Ha, keine Ahnung.
Mein Name ist Rocky Balboa. Deswegen muss ich schon lachen die ganze Zeit, weil da irgendwelche realen Personen die ganze Zeit vermutet. Wobei, ein Fun Fact, wenn Leute in den 2000ern, glaube ich, nach den besten Boxern aller Zeiten gefragt worden sind, sind so in Deutschland Henry Maske und so genannt worden und Rocky auch. Also die Leute haben Rocky für einen realen Boxer gehalten.
Krass.
Richtig witzig. Okay, so, komm, das nächste.
Wie viele machst
das
du
wird auch? Das wird auch witzig. Ich habe insgesamt 10 da, aber wir gucken mal, wie es läuft. Ich mache nochmal einen richtig schweren. Okay, wir sind bei einem Duo. Sind zwei Personen, den Tipp gebe ich dir.
Zwei Personen?
Mhm.
Sind es Geschwister?
Nee, auf keinen Fall.
Ein Ehepaar?
Oh, besser nicht. Nein.
Besser nicht? Haben sie eine Liebesbeziehung miteinander?
Auf gar keinen Fall.
Sind sie im Alter weit auseinander?
Das ist nicht bekannt.
Nicht bekannt?
Nee.
Das Alter dieser
beiden ist nicht
bekannt.
Man weiß gar nicht. Nee. Also ist nie irgendwann in der Vergangenheit benannt worden.
Sind es reale Personen?
Nein.
Aha, das muss ich ja jetzt, habe ich ja gelernt, muss ich jetzt fragen. Sind es Personen oder sind es Personen aus einem Märchen?
Nee.
Waren sie schon mal auf der Kinoleinwand zu sehen?
Ja. Habe ich aber nicht gesehen, also muss ich tatsächlich sagen, ne? Wir können ja ein bisschen, ne? Ich will nicht nur, nein, ja, nein.
Mann und Frau?
Nee.
Zwei Männer?
Ja.
Aha.
Also Männer ist halt.
Was für eine Scheiße rausgesucht.
Das ist richtig geil. Da bin ich sehr gespannt. Denk mal, Kind der 90er auch so zum
Kind
Beispiel.
Kind der 90er.
Wir sind doch immer 90er.
Zeichentrickfiguren.
Oh, dude.
Zeichentrickfiguren?
Yeah.
Und es waren zwei Männer. Zeichentrickfiguren. Besser keine Geschwister. Von Walt Disney?
Nein.
Nein.
Komm, ich gebe dir, ich will dich auch nicht so doof sterben lassen, weil es ist wirklich schwer. Es ist eine Serie in den 90ern und sie spielt sich zu einem großen Teil im Abwasser ab.
Waren es mehr als zwei?
Nee, die beiden Personen sind nur die zwei, über die ich rede. Die werden auch quasi immer nur zusammen benannt.
Die werden immer nur zusammen benannt.
Also wenn sie benannt werden.
Im Abwasser?
Die sind, glaube ich, immer nur zusammen aufgetreten auch.
Das habe ich kurz an die Turtles gedacht, aber das sind ja vier.
Ja, bei dem Thema bist du schon richtig. Guck mal, siehst, habe ich einen guten Tipp gegeben, aber es sind auf jeden Fall nicht die Turtles. Jetzt müsste da sowas von drauf kommen.
Splinter und Shredder oder was?
Nee, ja, Shredder war ja böse. Da gab's ein Duo. Bin gespannt, ob der Hatsuka Daikon wieder sagt, ich habe da nach einer Sekunde gewusst.
Hatsuka Daikon. Nee, keine Ahnung, Alter.
Rocksteady und Bebop, Junge.
Kennst du die noch? Rocksteady, Alter. Der Name ist mir echt, wäre mir niemals eingefallen.
Richtig gut, ey. Stimmt, ich habe gedacht, erste. Okay, komm, dann machen wir was. Ja, nehmen wir das hier. Okay, Nummer 3.
Bist du ein real existierendes Lebewesen?
Ja, wobei man das in letzter Zeit hinterfragt, ob das wirklich menschlich ist. Aber ja, real.
Bist du ein Mann?
Ja.
Hast du viel Geld?
Ja.
Bill Gates.
Nee.
Lebst du noch?
Oh yes, baby.
Kommst du aus den USA?
Yes, baby. Für alle, die jetzt nicht zuschauen können, ich mache gerade eine unzweifelhafte Handbewegung.
Also hast du was mit Sport zu tun?
Ja, sicher.
Mit American Football?
Ja, sicher.
Hast du gerade einen Titel gewonnen?
Einen, den nächsten.
Bist du Tom Brady?
Ja, ich bin Tom Brady. Deswegen fand ich so schön, dass du sagst, bist du ein Mensch? Und dann sagst du, ja, aber krasser Typ auf jeden Fall, oder? Das ist einer, der muss sich über nichts Gedanken machen. Der wird geklickt, wie er nur will. Okay, so, komm. Nächster. Jetzt ist es ein bisschen abstrakt, sag ich mal, bevor du wieder völlig da liegst. Ist abstrakt, sag ich mal.
Abstrakt. Bist du ein Lebewesen?
Nein.
Bist du ein Gegenstand?
Ja.
Gibt es dich wirklich?
Boah, das ist eine Frage. Also ich bin ein Gegenstand. Also ich habe...
Ja, also kann
meinst
man
du mit... Gibt es dich wirklich? Ich hatte schon meine Hand gehabt. Schon meine Hand gehabt. Und du okay, auch.
Das wäre jetzt die Frage. Also du kann auch. Ich dich... Bist du in dieser Zeit gegenwärtig? Okay.
Ja.
Hast du was mit Brettspielen zu tun?
Ja.
Okay. Bist du sogar ein Spiel?
Nein.
Bist du die Komponente eines Spiels?
Ja.
Okay. Hast du durch Zufall 6 Seiten?
Nee.
Okay.
bist du Schlingel.
Bist du oftmals aus Holz?
Ja.
Okay. Gibt es dich auch in verschiedenen Formen?
Mittlerweile ja.
Mhm.
Vorher war ich klassisch für eine Form.
Mhm. Dann warst du früher der Pöppel und bis jetzt der Miepel.
Ich bin der Miepel, aber es gibt ja jetzt mittlerweile auch Custom-Miepel, also die jetzt wirklich nicht mehr nur die Miepel-Form haben, sondern andere. Jawohl, Potti, Mensch. So unfassbar hier. Doch, ja, fast gar nicht geholfen.
Du gibst mir auch wichtige Tipps, ansonsten würde ich wahrscheinlich nichts rauskriegen.
Der Weg ist das Ziel. Komm, ich würde sagen, wir haben jetzt 2-2. Wir machen ein Final Call hier und jetzt muss ich natürlich ausholen. Ich habe natürlich 10 Stück. Da suchen wir doch mal was. Ja, komm. Ich hab was. Ich hätte noch was anderes nehmen können, aber okay. Ich hab was.
Okay. Klassische Frage wieder, bist du ein Lebewesen?
Ja.
Okay. Bist du in unserer aktuellen Zeit existent? Also ja. Lebst du?
Ja. Ja, lebt da.
Du bist auch ein lebendiges Wesen, was man quasi theoretisch ohrfeigen könnte. Bist du ein Weiblein?
Nein.
Okay, also ein Mann.
Guck mal, gut, eigentlich gute Herangehensweise. Kann man nicht ohrfeigen, bist du eine Frau?
Nein. Oh, so entstehen wieder
Gerüchte. Ja, klar.
Okay, du bist ein Mann.
Zur Folge, mein Freund.
Hast du was mit Brettspielen zu tun?
Ich glaube nicht.
Du glaubst nicht, okay.
Wissen tue ich es nicht,
aber... Hast du was mit Sport zu tun?
Ja.
Okay. Hast du was mit Fußball zu tun?
Oh ja.
Mhm. Warst du, bist du noch aktiver Spieler?
Nein.
Du warst mal aktiver Spieler?
Ja.
Okay.
Das ist witzig, wie du fragst.
Hast du auch Meisterschaften gewonnen?
Oh ja.
Okay, auch Weltmeisterschaften?
Oh ja.
Okay. Hast du diese Weltmeisterschaften sowohl als Spieler als auch als Trainer gewonnen?
Meinem Freund, ich kann es versichern, das bin ich nicht, aber ich habe es nur als Spieler gefunden.
Nur als Spieler gewonnen. Bist du ein, also deutscher Fußballspieler?
Ja.
Spielst du noch?
Nein.
Okay.
Kevin Großkreuz. Spielt der Amateur.
Hast du 1990 die WM gewonnen?
Ja.
Okay.
Schon geil, wie du dich so ranpirschst. Wie so eine Schlange.
Warst du auch lange Zeit Kapitän von Bayern München?
Ja. Wie kommst du darauf, ja?
Bist du
das ist eine Frechheit.
Bist du der Lodder?
Du weißt es.
Bist du
das ist eine
Lodder?
Frechheit. Das ist eine Frechheit. I have a little bit lucky.
Geflucht habe ich nicht und Scheiß habe ich auch nie gesagt.
Wie ich bin der Lodder. Ich habe es auch extra so notiert. Lodder Madeus. Lodder Madeus. Lodder Madeus.
Potti, gelbe Korn für gewonnen. Uns, rote Korn für uns. Der Elfmeter, der keiner war. Der Pfaff, nur für eine Richtung.
Ey, das war,
ist Arbeit. Ah, nee, wer meinte das? Das ist Arbeit, was man leisten.
Was man, das hat er auch gesagt. Das ist Arbeit, was man leisten tut. Das ist auch eigentlich schade, ne? Der hat irgendwie so einen Pin im Kopf irgendwie gehabt, dass er den ganz großen Wurf so als Trainer nicht gemacht hat. Ich glaube, der ist. Fußballmäßig ist er schon sehr intelligent, aber irgendwie hat das verkackt an anderer
Stelle. Was mir gerade nochmal eingefallen ist, nochmal eine Äußerung von Steffen Effenberg nach einem Spiel, ich glaube bei Gladbach irgendwann noch, sagt er so, wenn wir heute so gespielt hätten, wie meine Frau gestern gearbeitet hat, hätten wir mit Sicherheit gewonnen.
Ich habe die Biografie gelesen, der war mit dem Jörg Neun, war der früher befreundet, hat dann bei der Biografie gesagt, mit dem Neuner. Und die haben irgendwie besoffene Autofahrt gemacht und der Heinkes hat die angerufen und so halb erreicht und hat die da irgendwie rausgehauen und so. Der Heinkes muss wohl voll Ehrenmann, würde man heute sagen, sein. Witzig, ey, wir haben ja so ein paar Lichtgestalten.
Wen hat sie denn noch auf der Liste?
Lichtgestalten. Heidi.
Oh.
Dann hatte ich Rainer Knizia. Den Rimberg, David Rimberg.
Hey, Hopsolino.
mal ganz nebenbei Schleichwerbung. Kauft alle Wutaki bei diesem Kickstarter.
Yo, apropos Wutaki, da sage ich gleich auch noch was zu. Aber heute ist der Prototyp angekommen. Da freue ich mich drauf.
Ich habe schon gesehen auf dem Foto.
Ein Video zu machen, ja.
Dann habe ich den Dennis, a.k.a. Mr. Wolpertinger, draufgepackt. Mm. Hätte ich quasi, ne? Das wäre auch witzig gewesen noch. Und Bibis Beauty Palace. Habe mich sogar extra informiert. Die heißt Bibiana. Nee, jetzt gucken wir, weiß ich schon nicht mehr.
Klasse. Ich habe mich extra informiert.
Schon verheiratet. Ja, ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt. Die hat schon zwei Kinder, ist verheiratet und so. 28 erst. Aber krass. Die hat ausgesorgt mit Brettspiel-YouTube.
Hat die alles richtig gemacht, ey.
Also ein Brettspiel, also Kosmetik-YouTube. Kosmetik, ja. A.k.a. Brettspiel.
Verrückt. Ja, früher war das auch immer mein Plan. So mit 30 wollte ich eigentlich schon unter der Haube sein mit Kindern und jetzt bin ich absolute Entgleisung des Lebens, aber ich mache ja was dran. Ja, pass auf, dann lass uns doch einmal nochmal das Thema von gerade quasi nochmal abhaken.
Witzig.
Und dann nutzen wir die letzten 15, 20 Minuten nochmal für unsere Games. Also,
Boah, Junge, da komme ich gar nicht hin, ey. Ich darf nie über meine Spiele
sprechen. Ja,
wenn ihr das Gefühl habt, wir sprechen gar nicht mehr über Spiele, dann ist das der Schuld, weil ich wollte eigentlich nur über Spiele sprechen.
Ey, ich habe meine Italian Challenge. Und da kann man über alles, was mit Brettspielen zu tun hat, sprechen. So. Und
vorrangig über Brettspiele, ey. Ich
das hat wirklich alles was damit zu tun. Wir sind ja
Bis heute, Italian Challenge, bin ich mitgegangen mit dem OG und habe wirklich jeden Tag mindestens ein Spiel gespielt. Das heißt, ich habe auf jeden Fall schon ein paar Plays auf jeden Fall dieses Jahr auf dem Kästen.
Ja,
jetzt. Ich dachte, jetzt den Brimstone Fidget Spinner da.
Ja, lass mich jetzt das mal das Thema abschließen gewesen. und dann gehen wir hier nochmal, 20, 30 Minuten können wir nochmal.
Gunther, schließ die Kneipe.
Also um das Thema abzuschließen. Ich würde mich wirklich mal freuen, wenn ihr dazu auch mal Stellung bezieht und mal sagt, wie ihr das Ganze so seht. Vielleicht sehe ich das Ganze auch ein bisschen zu verbissen. Also ich, wie gesagt, ich will auch niemanden anprangern. Ich meine auch niemanden speziell. Also das ist auch nochmal ganz wichtig. Also es gibt ja immer so diese Maulwürfe, die dann da irgendwelche Attacken gegen irgendwen drin sehen. Also es ist wirklich mal eine allgemeine Betrachtung. Ich meine da wirklich niemanden speziell oder persönlich. Das ist einfach nur mein Gefühl, wie sich so alles in den letzten 2,5 Jahren entwickelt hat. Würde mich mal interessieren, was ihr dazu sagt, ob ihr das auch teilweise so seht. Und vor allem würde mich auch mal interessieren, was ihr allgemein so von so Ersteindrücken haltet. Ja. Und dann kommen wir jetzt
zum menschgewordenen Ersteindruck.
Zum Mensch.
Daniel Heider. Ja, dann, menschgewordener Ersteindruck.
Dann gib mal Gas.
Ich oder was? Ja, was meine? Ja, wir müssen jetzt mal langsam in Dialog kommen. Wir haben ja so verschiedene aneinandergereihte Monologe gehabt. Da möchte ich gerne mal mit dir in den Talk kommen. Ich bin ganz schwer verliebt, frisch verliebt, kurz vorm Valentinstag. Wenn ihr es hört, ist wahrscheinlich Valentinstag schon gewesen. Potti zeigt schon drauf. Nämlich in Shadows of Brimstone. Und da gehen auch die Meinungen schwer auseinander von absolut hemmungslos überrated bis hin zu ein wahres Meisterwerk. Und ich habe jetzt auch mittlerweile 2 Grundboxen hier. Ich habe auch Forbidden Fortress hier, habe angefangen, alles zu bemalen. Der Potti, der wollte mich heute fast steinigen, weil ich einfach die nicht grundierte Mini bemalt habe. Verratet's keinem, bitte.
Blasphemie ist das.
Und habe jetzt nochmal hartnäckig über eBay Kleinanzeigen ganz nette Leute aus Hamburg, habe ich weich gekocht und habe jetzt quasi einmal die Frontier Town Erweiterung und dann nochmal die, ich glaube, Scavenger Gang oder wie heißt die? Ich weiß nicht genau. Ich habe auf jeden Fall noch mal ein bisschen nachgeliefert und wie der Slivo gerade zu Beginn gesagt hat, es ist ein Geldgrab. Also du könntest so viel Kohle in dieses Spiel versenken. Hab's jetzt aber auch tatsächlich direkt schon 2-mal solo gezockt in der kürzlichsten Zeit, wo es hier eingetroffen ist. Und mir hat's explorativ super gefallen. Ich habe super viel Spaß gehabt, aber auch so limitiert Spaß, dass ich jetzt sage, ich möchte das jetzt nicht mehr alleine spielen. Ich habe jetzt quasi einen Eindruck gewonnen. Ich kann jetzt die Regeln gut vermitteln und bin absolut drin. Möchte aber jetzt tatsächlich das All-in-Erlebnis haben und möchte es auch mit Real-Life-Person zocken. Es ist einfach cool. Also auch das ist wahrscheinlich streitbar, denn die Liebe dazu ist nochmal gewachsen, weil ich jetzt super viele Euros gespielt habe in letzter Zeit und jetzt irgendwie das Gefühl hatte, ich habe jetzt einfach nochmal Bock auf irgendwie was Mechanisches und einfach so ein bisschen rumwürfeln und rumblödeln. Und so ist es schon geil. Also es hat natürlich auch Schwächen, das Spiel, muss man ganz klar sagen. Also die Miniaturen sind nicht so top, wie man es bei allem vermuten würde. Auch klar, würfeltechnisch ist es eine Würfelorgie, aber wenn man vorher weiß, was man will, nämlich bei dem Spiel die Würfelorgie, dann bekommt man sie auch und es macht auf jeden Fall auch Bock. Aber ist nicht immer zufriedenstellend am Ende des Tages auf jeden Fall. Ich habe Fireteam Zero endlich mal wieder gespielt zum Vergleich. Ganz anderes Spiel dazu. Richtig geiler, ja, richtig geiles Puzzle auf jeden Fall, muss ich sagen. Da habe ich auch überlegt, so zocke ich jetzt vielleicht nur noch Brimstone, lasse ich das vielleicht ausziehen, Fireteam, aber es ist wirklich ein derart anderes Spiel, ein ganz anderes, also ganz andere Intention dahinter, dass ich auch sage, Fireteam ist auch so geil, habe ich auch quasi all in und das liebe ich. Du hast ja auch beide Spiele, Potti. Was erwartest du von Brimstone und was sagst du zu Fireteam?
Fireteam ist bei mir wieder ausgezogen, tatsächlich. Ich hatte das ja auch all in. Ja, ich hatte das auch all in mit den ganzen anderen Zyklen.
Das ist krass.
Fireteam ist bei mir wieder ausgezogen. Ich bin da auch mit ganz großen Erwartungen reingegangen, weil es mir so angepriesen wurde an der einen oder anderen Stelle. Und ich fand es nicht so stark.
Warum gefällt dir das nicht?
Hab's irgendwie 4, 5, 6 Partien gespielt und dann ist es ausgezogen. Ich fand also auf der einen Seite ganz cool, dass es natürlich auch relativ fordernd ist. Ne? Da kann ja so ein falscher Zug schon dazu führen, dass man dass man verliert. Aber ich kann es ich persönlich, was ich kriege das gar nicht mehr, das ist doch schon ein bisschen länger her, aber ich glaube, was mir damals nicht so gefallen hat, war so, ich hatte irgendwie, also ich hatte zumindest das Gefühl, ich mache halt gar nicht so viel irgendwie. Und bin dann natürlich auch ganz massiv vom Glück abhängig, ob dann jetzt irgendwie das so passt. Und wenn ich jetzt irgendwie einmal nicht achtsam war, dann verkackse halt. Und dann hatte ich so diesen Time-Stories-Effekt, dass man irgendwie 75 Mal gestorben ist und immer wieder Neuaufbauen. Und dann ist es mir irgendwie...
Das finde ich zum Beispiel gar nicht. Ich habe es jetzt erst letzte Woche nochmal gespielt. Es ist wirklich so, dass du mit den Handkarten, die du hast, die gleichzeitig Lebensenergie darbieten, dass du wirklich überlegen musst, spiele ich jetzt eine Handkarte aus, die vielleicht auch stark ist, oder spare ich mir das lieber, weil ich eventuell attackiert werden kann. Du weißt um die Bewegung der Monster, die spawnen jede Runde auch wieder neu. Das heißt, es ist schon jetzt auch nicht wie so ein Dungeon-Crawler-Erlebnis, das ist nämlich an der Stelle auch nicht, sondern es ist wirklich ja eher so ein, ja, wie nennt man das? Weiß ich nicht genau. Würde mich interessieren, wie ihr das vielleicht bezeichnen würdet. Aber
mal gucken.
Du wanderst tatsächlich so übers Brett, und es ist halt wirklich tatsächlich so, du löst die Aufgaben, die sich dir stellen quasi. Du versuchst die Spawn-Punkte dann quasi zu entdecken und abzuarbeiten. Du versuchst quasi die Monster in Schach zu halten, versuchst irgendwie eine Route abzugehen, versuchst nah beieinander zu bleiben, damit du immer aufeinander nochmal so dich beziehen kannst oder beziehungsweise dich boosten kannst über so bestimmte Sachen. Auf jeden Fall mega interessant. Ja, ich habe meine ganzen großen Spiele eigentlich wieder gespielt. Ich habe Fear and the Curse, was bei dir auch schon ausgezogen ist, habe ich jetzt auch nochmal gespielt mit dem Andi. Und da haben wir auch zum Beispiel den Eindruck gewonnen, es hat seine Schwächen auf jeden Fall. Aber wir haben es dann irgendwie so gehandelt mit der Schlussbedingung, wann das Spiel endet, dass wir beide auf jeden Fall eine gute Zeit dabei hatten. Und dieses Western-Thema fanden wir eigentlich ganz geil. Hat direkt so übergeschwappt oder ist so übergeschwappt, dass ich Shadows of Brimstone natürlich direkt wieder wild gekauft habe. Ich habe dieses Jahr schon Gloomhaven dreimal gespielt. Und auch das ist im Vergleich dazu wieder wirklich nochmal ein ganz anderes episches Erlebnis, ne? Und ich freue mich, wenn ich das schon wieder in einer Riesenrunde spielen kann. Das habe ich tatsächlich auch solo mit zwei Charakteren wieder runtergerockt. Und das hat auf jeden Fall den Hirnschmalz ordentlich angestrengt. Und witzig ist ja eigentlich, dass du sagst, oh nee, solo spielen, gar keinen Bock. Mhm. Und ich hatte einfach mega Bock auf die Spiele, dass ich gesagt habe, bevor ich gar nicht spiele, zocke ich das einfach auch solo. Und es hat mich so ein bisschen motiviert, diese Challenge vom Oiji, dass er sagt, so jeden Tag ein Spiel, dass ich wirklich einfach sage, ich packe jetzt auch irgendwie alle Spiele nochmal an und gehe da nochmal richtig steil. Ich muss mal wirklich kurz in die Liste hier gucken, was ich so alles gezockt habe. Also die großen Dinger, die bleiben natürlich hängen. Was sich ritualisiert hat, ist total geil. Ich zocke jeden Abend mit der Heidi Memory, und das ist ohne Witz, ne, lache ich mich ständig kaputt, weil die Heidi immer bestimmtes Pärchen immer nur haben will, und wenn ihr das nicht kriegt, dann ist sie ein bisschen sickig. Und ja, die versucht auch die Karten immer irgendwie nicht zu mischen. Jetzt fängt die so langsam, fängt so das Zeitalter oder ihr Zeitalter an mit ich fudel mal, sodass nicht so unbedingt auffällt. Und dann so, wenn sie ertappt wird. Also es ist so geil zu sehen, dass die Entwicklung zum Brettspieler, ne, so über einfache Brettspiele, über diese Verhaltensweisen, so wie versuche ich zum Sieg zu kommen, wie verbissen bin ich, wie ehrgeizig bin ich, ne, gerade so in der Entwicklungsstufe, wo die Heidi jetzt ist, ne, du wirst es ja psychologisch auch belegen können, total schlecht verlieren können, fokussiert sein auf bestimmte Sachen, die man haben muss und will, ne, das ist ja auch im Erwachsenenalter ist es ja immer noch so, dass du quasi vielleicht einen bestimmten Auftrag erfüllen willst oder irgendwas machen willst, und wenn das nicht eintritt, dann bist du sickig und so. Das ist total witzig. Ich bin gespannt, wie sich das bei der Heidi dann so entwickelt später so. Ob die eine entspannte Haltung hat dann beim Spielen oder ob sie dann dadurch verbissen sein wird. Dann
wird die eher verbissen sein.
Ja, aber ich bin doch nicht so verbissen, oder? Würdest du sagen?
Nee, dann den Quest-Kalender habe ich. Bei dir kommt es gerade immer so auf die Grundstimmung und darauf an, was gerade passiert.
Nee, das stimmt doch gar nicht. Also ich habe, also meine Highlights sind auf jeden Fall Memory. Ich habe dieses Jahr schon 35 Partien Memory mit Heidi abgerissen. Ich habe auch Dice War habe ich jetzt schon ein paar Partien gespielt. Finde ich nach wie vor ganz geil. Da können wir eigentlich auch darüber sprechen, weil du hast es ja auch, ne? Mhm. Bist meinem Hype gefolgt irgendwie so und wolltest das dann auch haben, aber du bist nicht ganz so geflasht davon, ne? Ich fand's total geil.
Ne, also erstmal wollte ich schon länger haben, weil der Slivo mich da schon vor Monaten mal mit vollgequasselt hat, glaube ich. Ich glaube, es war der Slivo. Und manchmal ist dann einfach nur, ist ja genauso wie bei Brimstone. Brimstone, da schlawenzel ich auch schon seit einem Jahr drum rum, aber manchmal ist dann so, dann kriegt man noch so die letzte Initialzündung und wir beide triggern uns ja dann eh mal gegenseitig. Und
aber das Geile ist ja auch, das sind ja auch alles keine Neuheiten in dem Sinne, aber halt Dinge, mit denen man sich auseinandersetzt. Ne? Brimstone ja auch aus 2014 und wohl überlegt, weil es ist auch teuer. Und das heißt, eigentlich bin ich auch gar nicht bereit, dazu so viel Geld auszugeben, aber dann habe ich dann quasi viel verkauft, damit ich wieder was kaufen konnte.
Wo wir da beim Thema wären, wenn wir jetzt die Nina wieder reinholen würden, die würde wieder sagen, ja, das ist wieder eure Milchmännchenrechnung, ne? So,
ja, aber da habe ich heute noch an dich gedacht, weil du hast ja auch gesagt, man müsste jetzt mal tatsächlich schauen, alles, was so über 100 Euro Geld wert ist, ne, hast du ja letztens noch gesagt, alles, was, oder 150 hast du sogar gesagt, aber eigentlich müsste man sagen, alles, was über 100 Euro anschaffungswert ist, müsste man quasi so auflisten und mal einfach schauen, wie oft wird das letztlich gespielt und wie viel wert ist es dann, ne? Mit, sei es ein Spiel, nur Grundspiel oder Spiel mit Erweiterung an der Stelle.
Voll.
Und das hat mich auch interessiert, genauso wie die Italian Challenge hat mich genau dieses Thema so ein bisschen interessiert, was du gesagt hast, und das ist vielleicht auch was für euch Hörer oder Zuschauer, dass ihr sagt, wie viel Geld habe ich für ein Spiel ausgegeben und was ist es letzten Endes, guck mal, da fällt mir sogar ein Terraforming Mars, habe ich mittlerweile über 100 Euro reingesteckt mit den ganzen Add-ons und Inlay und hast du nicht gesehen, ja sogar weit über 100 Euro. Und den ganzen Teils. Das heißt, wie oft kommt ein Spiel tatsächlich bei euch auf den Tisch, dass es rechtfertigt, so einen hohen Geldwert quasi zu generieren? Also beziehungsweise, dass ihr dafür so viel Geld ausgebt, dass ihr sagt, das ist mir wert. Oder habt ihr wirklich einfach so die Kohle, die, das passt ja auch so zu diesem Thema vorhin so. Ich habe ein Spiel, halt's in die Kamera, hab's einfach, weil es irgendwie so wie früher in den 90ern, ich habe die FUBU-Jacke und trag sie eigentlich gar nicht, weil ich die in der Klasse legen lasse. Nur jeder hat sie, weil es quasi in ist, die zu haben. Oder habt ihr wirklich ein Spiel, weil es...
Man muss aber dazu sagen, warum das Ganze entstanden ist, war nämlich genau aus dem Grund, weil der Daniel und ich, wir haben uns die drei Brimstone-Boxen geholt. Ich glaube, der Daniel hat nochmal 20 Euro weniger dafür bezahlt als ich. Und dann sind halt drei Grundboxen. Und in diesen drei Grundboxen ist schon so ends viel Content drin, weil die kannst du ja auch kombinieren und keine Ahnung was. Ne, das ist ja so eine Box wiegt ja auch irgendwie 5 Kilo. Und dann hat der Daniel das noch nicht mal gespielt gehabt und hatte schon so die ersten Ideen, wie er das jetzt pimpen kann und so weiter. Und jetzt hat er es dann einmal gespielt gehabt, nach der ersten Partie schon, boah, ey, hab schon hier gesehen, gibt schon wieder die Expansion. Und da habe ich einfach gesagt, Daniel, ey, spielst du erst mal ein paar Mal, bevor du jetzt irgendeine Expansion kaufst? Ja, ich weiß nicht, aber wenn jetzt hier noch was verkauf und so, ist ja, Dicker, aber du hast jetzt schon irgendwie 250 Euro in dieses Spiel gebuttert, Alter, und hast es jetzt einmal gespielt. Und keine Ahnung, und so ist das Ganze entstanden und deswegen haben wir halt mal so überlegt, okay, oder ich habe dann überlegt, habe gesagt, so eigentlich, also ich meine, ich bin ja auch genauso, ne, aber da bin ich jetzt zum Glück stand geblieben, normalerweise triggert der Daniel mich sehr häufig.
Und, aber weißt du, was geil ist, die Frontier Town, das wird richtig fett, wenn die kommt, ja, nächste Woche.
Da hat der Daniel mir auch direkt schon irgendwelche Links geschickt, von wegen, guck mal,
Scaffold Gang war es übrigens, die Scaffold Gang.
Ja, ja, und von wegen, oh, guck mal hier, und dann kannst du hier richtig geil, dann kannst du irgendwie noch durch die Stadt laufen und kannst hier so in eine Bar reingehen und so. Ja, okay, aber trotzdem ist da irgendwie so viel drin. Und dann ist das halt entstanden, als ich gesagt habe, okay, komm, lass doch mal aufwerten, mal wie viel hast du jetzt für das Game ausgegeben am Ende des Jahres, gucken wir mal, wie oft hast du das gespielt und dann rechnen wir mal hoch, wie teuer dann quasi eine Partie Brimstone am Ende des Jahres war.
Das stimmt, ja.
Das wäre mal spannend zu wissen. Ich tippe darauf, dass so eine Partie am Ende des Jahres locker 50 Euro gekostet hat. Und das würde ja bedeuten, dass du mindestens
sechs Partien
gemacht hast am Ende des Jahres.
Ja, da muss ich ja mehr spielen. Ja, wer weiß. Aber mein Charme oder meine Lust geht quasi zu den Oldies but Goldies. Ich habe mir dieses Jahr oder im vergangenen Jahr tatsächlich erst Scythe gekauft. Und da bin ich auch völlig begeistert von dem Spiel. Muss tatsächlich sagen, ich fand es von Optik her fand ich es immer super schön. Und ich muss auch sagen, es ist ein Spiel, was auch wirklich spielerisch überzeugt und wo du wirklich geile Partien, geile Abende mit haben kannst. in wirklich einer gehobenen Runde, aber auch wirklich wenig Spieler, glaube ich, mit an den Tisch holen kannst, weil es wirklich so geradlinig ist, das Spiel. Also das heißt, das ist auch wieder wirklich so ein Spiel, wo man sagen kann, da kannst du super viele Leute quasi mit an den Tisch holen. Und echt ein tolles Spiel. Und ja, du besitzt es ja auch quasi in der Vollausstattung.
Nee, genau, auch wieder nicht. Nee? Ich habe auch nur das Grundspiel. Also es gibt so viele Spiele, wo ganz viele Menschen hunderte von Euros ausgeben haben, um das zu pimpen und Expansion hier, Expansion da.
Ja, ich auch. Ich habe alles.
Alter, auch bei Scythe, bin ich ganz ehrlich, da habe ich einfach mal auf mein Gewissen gehört und musste einfach sagen, ja, du hast diese Dinge, wo man anmachen kann wahrscheinlich, ne? Diese leuchtende Fabrik.
Ja, und dann guck mal, die Fabrik, guck mal da mit dem Teelicht. Ja. Mit dem Teelicht.
Aber das ist so, wo ich ganz ehrlich bin, wo ich halt sage, ey, damit ich mir das alles hole, müsste ich dieses Spiel aber mindestens 20 Mal im Jahr auf den Tisch bringen, damit es das für mich rentieren würde. Und das ist wie bei Terraforming Mars. Weißt du, wie oft ich Terraforming Mars im Jahr spiele? 2 oder 3 Mal.
Ich liebe das. Oh, da habe ich auch alle Teils jetzt
gekauft. Ja, warum soll ich mir dann alle Teils kaufen? So oft spiele ich das Spiel gar nicht. Und da bin ich ganz ehrlich, ich finde Terraforming Mars ein cooles Spiel, aber ich finde es nicht so gut, dass ich es 20 Mal im Jahr spielen müsste.
Aber so gut, dass du in den neuen Kickstart reingehen wirst?
Nö.
Das verstehe ich zum Beispiel auch nicht, ne? Dass man das dann nochmal wieder aufleben lässt. Nee, das ist eigentlich auch an der Stelle irgendwie nicht
du, das not ist aber necessary. Das ist wie bei Anachrony. Ey, ohne Scheiß, Anachrony ist ein super geiles Spiel und ich liebe es und ich hab's auch mit den Exosuits und sowas und ich habe auch ein Inlay und alles super. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, diese Infinity Box. Alter. Wie oft?
Aber das ist auch wieder geil, ne?
Ja, natürlich ist das geil. Aber wie oft müsste ich das spielen, damit sich diese Infinity Box für mich lohnen würde? Alter! Und wenn ich jetzt schon wieder sehe, eBay Kleinanzeigen, 269 Euro. Ja, nee, kannst du behalten.
Der beste Beitrag war eigentlich übrigens so schweren Herzens, trenne ich mich von meinem Battlestar Galactica. 800 Euro. Das ist so geil, weil du denkst in dem Moment so, ja, schweren Herzens, ey, das hättest du ja auch sparen können, ey.
Schön. Schweren Herzens, und deswegen, schweren Herzens wäre es gewesen, wenn er jetzt gesagt hätte, komm, 350 Euro und, ne, oder 300 von mir aus. Wenn du mal guckst, das Grundspiel hat, glaube ich, gekostet, würde ich jetzt mal sagen, ich glaube, 50 Euro. Die Expansions lagen alle zwischen, ich glaube, 40 und 50 Euro. Also kommst du vielleicht netto auf 200 Euro, die er bezahlt hat, 250. Wenn ein bisschen, also ich bin ja auch mal so jemand, wenn ich mir auch so bei eBay was kaufe, einen kleinen Aufpreis bezahle ich auch immer. Wenn ich sage, ey, hier Kickstart, habe ich verpennt, hatte ich keine Kohle, komm, ne, kriegst du 30 Euro mehr, ist halt okay.
Kann man verstehen.
Aber, Alter, als ich das gesehen habe, 800 Euro, auch gedacht so, Alter, wer zahlt denn sowas? Der würde ja pro Box 200 Euro zahlen.
Krank.
Also mich würde echt mal am Ende des Tages interessieren, aber das ist so ganz witzig. Ich manchmal gibt's auch so Dinge auf eBay, die ich suche, und dann guckst du so rein und dann schreibst du die Leute an und sagst so, ey, hier, pass auf, ich hätte Interesse dran. Ja, ich kenne die Preise so und so, ich zahle dir so und so viel. Ja, nee, ich warte noch. Und ich speichere diese Suchen dann meistens. Und im Laufe der Zeit siehst du immer, Preis wurde reduziert, Preis wurde reduziert.
Suche noch, ey, das ist auch wieder frech, ey.
Preis wurde reduziert.
Ja, guck mal, ey, mittlerweile, Potti, ich habe in diesem Jahr schon 60 verschiedene Spiele gespielt. Ich rassel das mal eben schnell runter, sonst vergesse ich nämlich irgendwie was, weil du mich gar nicht gelassen hast. Ich habe Viticulture nochmal gespielt, sollten wir unbedingt mal angehen. Ich glaube, es könnte dir echt gefallen. Hab die beiden Undaunted Editionen jetzt beide nochmal gespielt. Und ich muss sagen, das ist ein richtig geiler Deckbilder. Kommt, glaube ich, ja, immer unters Radar, weil man irgendwie dann immer irgendwie andere Spiele spielt. Aber eigentlich sollte man das, wenn man zu zweit ist, wirklich mal in Angriff nehmen und das irgendwie zocken.
Ja, und weil viele einfach sagen, Kriegsthema.
Ja, aber es kommt nicht so krass durch. Ist eigentlich wirklich geil. Wirklich geil. Ich habe Orléans mal wieder gespielt und da hatten wir mit Basmin hatten wir irgendwie das Thema, dass wenn das ein anderes Artwork hätte, das ist so ein astreines Spiel, dass das, wenn das anders aussehen würde, viel mehr Leute noch ansprechen würde. Und ein ganz geiles Teil. God's Love Dinosaur habe ich gespielt. Furnace habe ich jetzt auch gespielt. Gebe ich dir vollkommen recht, dass das wirklich ein richtig geiles Spiel ist. Und auf der Tatsache habe ich mich von Cedars getrennt. Quasi Engine Builder. Und das ist ein Engine Builder, wo du auch in die Quere kommen kannst. Aber viel einfacher, viel schneller auf dem Tisch und viel schneller abgehandelt. Würde ich immer wieder eher sagen, komm, wir zocken eine Ebene.
Da werden dich aber einige Leute für lynchen dafür, dass du Silas abgegeben hast.
Ja, weiß ich. Flotilla habe ich endlich gespielt und das ist ein wirklich episches und tolles Spiel, muss ich wirklich sagen. Im Vergleich dazu direkt noch Concordia gespielt. Concordia ist ein schönes Spiel, ist zeitlos und macht wirklich vieles richtig mit diesen Karten, dass du die Aktion irgendwie timen kannst und bewegst dich dann auch. Ist toll. Und dann haben wir danach Flotilla gespielt als direkten Vergleich dazu. Und das ist wirklich, da geht das Spielerherz auf, weil du kannst alles Mögliche machen. Du kannst ein bisschen mit Würfeln da rumeiern, du kannst deine Kartenhand verbessern, du kannst Plättchen legen. Und es ist auch wirklich ein komplexes Spiel. Und das Artwork ist auch schön. Ich hatte es als Neuheit irgendwie 2019, meine ich, kam es schon von WizKids. Mhm. Hat es mich erst interessiert und dann habe ich wieder gedacht, ah, vielleicht doch nicht. Habe ich nicht genau näher hingeguckt. Und dann, als es bei Strohmann auf Deutsch rauskam, war ich tatsächlich wieder interessiert und muss wirklich sagen, geil, dass ich es mir gekauft habe. Und es ist wirklich ein tolles Spiel. Schaut es euch auf jeden Fall an. Es ist nicht ganz günstig, aber wenn ihr gerne in so einer Dreierkonstellation auch spielt,
3 bis 5 ist das, ne?
3 bis 5. Und das ist auf jeden Fall ein schönes Spiel, muss man einfach sagen.
Ich
habe super viel Verschiedenes gespielt, aber ja, genau. Das Thema ist wirklich mal auch nochmal was anderes. Und ja, was ich auch noch schön finde, ist Murph auf jeden Fall. Sollte man sich auch mal angucken. Ist nicht allzu teuer und ist wirklich ein cooles Euro. Und es erinnert wirklich tatsächlich so ein bisschen an eine Mischung aus Five Tribes und eine Mischung aus Tagi. Und ist für mich auch ein Gewinn.
Auch da ist jetzt in der Spieleschmiede gestartet, ne? Hm? Also wenn, dann
genau.
Und ansonsten den Christoph mal anschreiben, der hat es ja übersetzt schon, weil das Spiel selber ist ja sprachneutral und die Regeln sind ja schon übersetzt,
absolut.
Aber ist in der Schmiede gestartet jetzt, Murph, ja.
Genau, sollte man auf jeden Fall gucken, ist auch nicht, ne, also 45 Euro kostet in der Schmiede, ist jetzt auch nicht so, wo man sagt, boah, das kann ich aber nicht bezahlen und ist wirklich, hat wirklich ein gutes Niveau, das Spiel auch, also ist anspruchsvoll und ist aber locker runtergespielt, muss ich einfach sagen. Hat mir sehr gut gefallen. Komponenten schön. Ja, mein Millennium Blades ist endlich angekommen. Da bin ich ja, da muss ich ja mal ganz schnell irgendwie mal gucken, dass ich das mal endlich spiele. Aber ich weiß noch nicht, ob es schon zu zweit irgendwie lohnenswert ist. Ich glaube, das ist wirklich so ein, da sitzen 4 Kerle an einem Tisch, haben fettige Finger von Chips und hauen die Karten da durch die Gegend und so.
Also wir haben es immer zu dritt gespielt damals. Das fand ich auch mal schon ganz geil.
Ja, glaubst du, das ist für 2 Leute geeignet schon? Das haben ja auch super viele jetzt bekommen, ne?
Ja, ja, das ist ja der Kick, diese dicke Box, die da ausgeliefert worden ist, auch mit der Expansion und so, ne? Aber auch da muss man ja auch wieder sagen, ne? Also ich habe es auch für einen guten Kurs von meinem Kumpel damals abgekauft und das war halt nur die Grundbox und der hat sich halt damals diese Set-Rotation geholt. So, was ist der Daniel? Kriegt das Ding ausgeliefert mit noch irgendwie 2, 3 extra Decks und dann sagt er so, na Potti, hast du eigentlich die Set-Rotation? Ja, habe ich. Warum? Verkauft
man nicht. Braucht man nicht, sagt er. Braucht man. Nee, pass auf, du hast damals schon gesagt, braucht man nicht. Und dann waren da 3 so Sets drin, nämlich die 90s, diese Herr der Ringe, Verarsche und noch irgendwas, weil die parodieren ja eigentlich super viel. Und James Bond. 006 oder so ist
da drin. Nein, man will es. Und das hast du damals auch gut eingestanden, wo wir dann, da bin ich mit dem Hund draußen gewesen, da nicht telefoniert. Und dann sagt er so, natürlich brauche ich das nicht, aber ich finde es halt geil. Ja, okay. Zack, einen Tag später, hier, ich habe jetzt die Set Rotation bestellt. Am selben Tag hat er noch irgendwas zu Brimstone bestellt und irgendwelche Coins noch und Junge, Junge.
Ja, jetzt im Moment, Brimstone ist auf jeden Fall tatsächlich mein Primus hier in der Sammlung. Hat sich ein bisschen was verändert. Ich habe ein bisschen was verkauft, ein bisschen gekauft, bin aber aktuell noch im Soll, im Plus und ich will am liebsten alles spielen und alles spielen. Und damit kürze ich das kurz ab. Ich habe jetzt relativ lange darüber gesprochen. Super viele, auch lange Spiele dann gespielt. Ich meine, die Zeit gibt's aktuell auch her, weil man zu Hause ist. Und ich tendiere aktuell tatsächlich auch dazu, auch große Spiele solo zu spielen, einfach weil ich dann irgendwie auch die Zeit habe und sage, nur weil wir jetzt quasi in einer schwierigen Situation sind und ich vielleicht nicht mit meinen Freunden irgendwie da das epische Gefühl haben kann, spiele ich trotzdem oder versuche trotzdem diese Spiele irgendwie für mich dann auf den Tisch zu bringen. Damit gebe ich aber an dich, Potti, zum Abschluss hier.
Ja, ich bin ja,
Ich tick da leider nicht so wie der Daniel. Manchmal stehe ich mir damit auch ein bisschen selber im Weg, aber ich habe da nicht so Bock drauf, Solo zu zocken, bin ich ganz ehrlich. Weil halt einfach das Spielgefühl bei vielen Spielen halt einfach nicht dasselbe ist. Ne? Aber ich respektiere das und ich ziehe da meinen Hut, ne, davor, dass du das tust. Könnte mir vielleicht auch mal eine Scheibe von abschneiden, aber ansonsten bin ich da immer so ein bisschen anders gepolt. Übrigens, irgendjemand hat in den Kommentaren geschrieben gehabt, ob das hier ein Mega-Civilization in der Holzbox ist. Das ist halt meine Arkham-Horror-LCG-Box. Aber wenn jemand von euch ein Mega-Civilization abgeben möchte, meldet euch mal bei mir. Ich hätte da vielleicht sogar, ich suche da nämlich schon ein bisschen länger nach. Wir machen das auch mal in der nächsten Folge. Ich bereite das vor. In der nächsten Folge sage ich euch mal, was für Spiele ich suche. Und vielleicht kommen wir da ja an der einen oder anderen Stelle mal ins Geschäft. Es sind nicht mehr so viele, aber ein paar sind's noch.
Was suchst du denn?
Seit gestern zum Beispiel, ich habe gestern endlich mal die Regeln von nah und fern gelesen. Das ist ein Spiel, das habe ich mir vor 2 Jahren damals bestellt, gesleeved, alles super, bis jetzt noch nicht gespielt, aber ich habe es nie abgegeben. Und gestern hatte ich so Bock drauf, habe die Regeln gelesen, bin jetzt auch regelfit und hatte plötzlich auch Bock auf Oben und Unten. Das ist ja so der Vorgänger. Soll nicht ganz so cool sein, weil das mit diesem Buch der Geschichten so ein bisschen losgelöst ist. Aber irgendwie habe ich da auch Bock drauf.
Das ist so wie ein bisschen wie Lost Tomb, fällt mir gerade auch ein. Das habe ich ja auch noch gespielt. Und du hast es dir irgendwie im Hintergrund direkt besorgt. Also nicht, sondern das Spiel. Und schöne bildliche Darstellung. Ich zock Lost Tomb.
Ja, man muss aber dazu sagen, auch Lost Tomb habe ich vorher schon ein bisschen rumgefragt. Und bevor du es mit dem Euji gespielt hast, bin ich dem Euji schon auf Eil gegangen, wann er mir das verkauft.
Und, ja, wir haben schon gelacht.
Dann sagt er auch schon so, ja, ich spiele das erstmal durch und dann kannst du das haben. Und dann hat er ja gesagt, so, ja, ich bin heute beim Daniel. Habe ich gesagt, ja, cool, dann kannst du danach direkt das Spiel bei mir vorbeibringen. Und dann wurde aber schon relativ deutlich, dass er, glaube ich, keine Anstalten machen wird, das abzugeben.
Hat ihm gut gefallen. Ich fand's auch echt witzig. Aber ich bin mal gespannt, so im Vergleich zu Brimstone.
Wir müssen mal so einen Arm machen, wo wir die hintereinander wegziehen.
Die sind halt auch nicht so lange, die Episoden. Ne? Das heißt, die Spiele sind in der Anschaffung natürlich schwer zu kriegen, beziehungsweise Brimstone ist nicht schwer zu kriegen, sondern eher teuer. Lost Tomb ist schwer zu kriegen und recht kostspielig, aber die Spiele glänzen halt so ein bisschen damit, dass sie jetzt natürlich dann auch trotzdem schnell gespielt sind. Also du kannst es locker an einem Abend spielen. Ja, das aber Problem ist, viele sind halt so Euro-Zocker auch, ne? Und Ich bin auch immer wandelbar. Ich mag halt alles. Manchmal gefällt mir einfach die Mechanik, manchmal das Thema. Es gibt verschiedene Punkte, die mich dann triggern und
ich bin immer noch der Verfechter und ich weiß gar nicht, wie oft ich ja schon gesagt habe, Thema schlägt Mechanik.
Nein, nicht bei allem. Also mir ist zum Beispiel bei Brimstone ist mir die Mechanik erstmal so sekundär. Ich denke einfach, boah, ist so geil, ich kann mit dem Cowboy und mit dem Ninja in eine Mine rein und da rummetzeln. Und dahinter frage ich ja irgendwie nicht, ist es mechanisch ganz gut?
Aber Daniel,
da springe ich erstmal so aufs.
Beste Beispiel ist, wenn du bei einem Euro finde ich das ganz extrem, aber bei Euros kannst du kannst du die Themen halt einfach verändern. So, da kannst du irgendein Thema drüber legen. Und deswegen finde ich da auch Thema steht Mechanik, weil und deswegen, da sind wir ja auch schon öfters mal in den Diskurs getreten, Viticulture, oder mir wurde auch jetzt mal gesagt, oh Potti, Vinyos, Mann, Vinyos. Nee, ey, wenn das ein anderes Thema wäre, keine Ahnung, von mir aus Gin-Distille, würde ich es wahrscheinlich cool finden. Aber
ohne Witz.
Ist mir
geht voll deswegen vorbei. Sind wir beide doch die Woche noch aneinander gerasselt mit der Everdell, dem Everdell-Fiasko, so nenne ich es mal.
Das Everdell-Fiasko.
Es ging in die Geschichte
wo ich da gesagt habe,
das Everdell-Fiasko. Ich hätte fast Everdell verkauft die Woche und zum ersten Mal, also ich hätte es auch verkauft, wenn Heidi nicht gesagt hätte, das dürfen wir nie verkaufen. Dann zeigt sie so 3 Tage später übrigens auf Twilight Imperium und sagt, das kannst du lieber verkaufen, das groß ist Heidi jetzt raus aus dem Spielkeller.
Ja,
und aber da war ich so erweicht und habe gedacht, boah, wenn die Heidi, ne, die findet das so schön und das Material ist richtig geil und es ist, Everdell ist ein schönes Spiel, kommt auch jetzt erst auf Deutsch raus, die Erwartungshaltung ist groß, die Leute warten schon ewig drauf, ich habe schon fast das Gefühl, es ist ein künstliches Erzeugen eines Hypes und Wartens. Die Leute warten halt schon sehnsüchtig drauf und ich hätte das Englische jetzt bald abgegeben, aber ich habe mich jetzt doch dazu entschlossen, es zu behalten. Es ist auch schön. Es macht auch Spaß, aber es ist so gesehen, es ist auch kein überragendes Spiel. Aber du hast auch gesagt, also es ist leicht zugänglich für Leute und aber es ist, wenn mich einer fragen würde, ist Everdell ein Must-Have, würde ich sagen, nee, ist kein Must-Have für eine Sammlung. Also
Es glänzt halt durch Optik und weil es halt solide ist. Ich finde zum Beispiel, Everdell hat ganz
solide. Seine Schwächen.
Ich finde halt, Everdell hat seine Schwächen in hohen Spielerzahlen und wenn das Spiel weiter fortschreitet, dann wird die Downtime teilweise massiv hoch zum Beispiel. Also das ist so eine große Schwäche meiner Meinung nach von Everdell. Also ich finde Everdell zu zweit super, zu dritt cool, zu viert, wenn alle das Spiel kennen, yo, aber ansonsten.
Ich finde zum Beispiel, ist es auch glückslastig, weil du kannst ja oft auch Karten ausspielen. Wenn du die passende Kartenkombi hast, dann kannst du für lau kannst du eine Karte mit ausspielen. Das heißt, kann dir schon mal zugutekommen, wenn du dann irgendwie gute Kartenkonstellationen hast. Kannst aber auch Pech haben und hast eine geile Karte auf der Hand und kannst aber die andere parallel dazu nicht ausspielen, weil sie halt so
rar ist. Ja gut, aber darauf arbeitest du ja hin, ne? Da haben wir auch diskutiert, da habe ich auch gesagt, naja, in jedem Spiel, wo du eine Karte ziehen musst, ist derselbe Glücksfaktor drin. Ne? Und es gibt ja viele Karten mehrfach und also das sehe ich tatsächlich auch gar nicht so wie du. Aber jetzt lass mich noch mal ganz kurz, ich habe nicht viel gespielt, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen gehabt, weil ich momentan nicht so viel spiele, auch nicht so viel Zeit habe. Ich habe gespielt Bloodborne, ich bin ein absoluter Fan von Bloodborne, ich finde es richtig cool, ich mag die IP, ich finde es ist cool umgesetzt. Für Leute, die Würfel hassen, dann guckt euch Bloodborne an, da ist alles kartengesteuert, ihr habt so ein Deck-Evolvement. Die Mechanik finde ich cool. Natürlich hat es seine Schwächen im Material und es gibt so ein, zwei Sachen, die in den Regeln wieder ein bisschen blöd geschrieben sind, wo Cool Mini irgendwie ein bisschen Mist gebaut hat oder wo auch in den Decks, in den Kapiteln plötzlich irgendwelche Sätze drin stehen, die nirgendwo zur Verfügung stehen. Irgendwie, dann sollst du ein Monster immer platzieren auf einem Feld, was gar nicht existent ist. Da muss ich sagen, ganz massive Abzüge, aber vom Spiel her super. Bock ist momentan so mein meistgespieltes Spiel. Dann nach langer Zeit auch mal wieder Arnak gespielt. Fand ich auch wieder super schön. Ist auch, spielt sich zu zweit super, spielt sich auch zu dritt super. Meiner Meinung nach echt ein schön elegantes Spiel. Hat gute Mechaniken, funktioniert, dauert nicht zu lange, ist leicht zu erklären, sieht gut aus. Ist für mich auf jeden Fall ein Keeper, werde ich nicht abgeben. Finde ich einfach, ich finde es auch hier grundsolide. Ich freue mich, dass Heidelberg und Czech Games da mal wieder einen guten Titel haben. Würde ich nicht abgeben. Dann habe ich einen Prototypen gespielt, Nucleans. Das ist so ein Würfelspiel mit so atomverseuchten Ameisen und hat so ein bisschen Partyspielcharakter und man würfelt irgendwie und dann wie beim Kniffeln kann man so seine, dann wird so gebrütet, dann würfelst du halt, dann kannst du die Würfel so zurücklegen, in der Mitte liegen so Karten. Und dann musst du halt, wenn du die passende Würfelkombination für so eine Karte hast, dann musst du die Karte rufen, dann darfst du deine Würfel da drauf platzieren. Dann wird dreimal gewürfelt, dann gibt's noch so einen Doom-Die irgendwie, der mal was Gutes, mal was Schlechtes mitbringt. Gibt noch so Ereignisse, die stattfinden und so weiter. Alles ganz witzig gemacht. Ich glaube, dieses Spiel entfaltet sich aber erst auch richtig mit mehr Spielern. Ist so für 2 bis 6. Zu zweit fand ich's okay. Allerdings muss ich sagen, ich find's für das, was ist, zu lang, ehrlich gesagt. So, es hat sehr lange gedauert und ich denke mir so bei so einem Würfelspiel, also ich fände es geil, wenn das Spiel so eine halbe Stunde dauern würde, wäre total genial. Und bei den Ereignissen, ich weiß nicht, da müssen sie nochmal gucken, irgendwie fand ich die so extrem random. Du drehst eine Karte und dann steht ja plötzlich so, also man gewinnt, wenn man am Ende die meisten Atommüllmarker hat und dann drehst du ein Ereignis um, dann steht da, du erhältst 2 Atommüllmarker. Okay, warum? So, ne? Und am Ende habe ich verloren. Ja.
Wegen 2 Atommüllmarkern.
Wegen 2 Atommüllmarkern. Ne? Naja, deswegen. Aber ich glaube, das Ding hat Potenzial. Bei mir so lala. Dann gespielt Dice War. Dice War fand ich auch echt cool. Hat echt Spaß gemacht. Und ich glaube aber, dass Dice War auch seine, und so hat mir das auch der Buja zurückgemeldet, es entfaltet, glaube ich, seine volle Stärke, wenn du mit den asymmetrischen Fraktionen spielst. Es war schon ganz, ganz witzig, wenn, also wir haben halt die Partien in diesem, im Standard, mit den Standardeinheiten gespielt, dann sind alle gleich und können alle im Prinzip das Gleiche. Aber auch da finde ich es total cool. Jeder stellt sich ja am Anfang irgendwie so seine Truppen zusammen. Man hat so unterschiedliche Punkte und dann hast du unterschiedlich die Würfel halt da. Und je nachdem, was du dabei hast, kannst du deine Würfel ja nochmal wieder verändern. Dann zaubert der und so. Fand ich echt cool gemacht. Und da freue ich mich auf jeden Fall drauf, das Ganze auch mit den asymmetrischen Fraktionen zu zocken. Ja, dann halt Sona.
Da kommt ja nochmal eine neue Erweiterung raus. Ich fand auch zum Beispiel, man muss sich erstmal dran gewöhnen, dass das nicht einfach ein Würfeln ist, sondern ich drehe die Würfel quasi einen höher und habe dann eine andere Fraktion dann damit. Und ich habe das mit dem Andi auch schon asymmetrisch gespielt. Und das, was halt lustig ist, wenn du mit den gleichen Fraktionen spielst, achtest du darauf, was kann der andere würfeln und was nicht. Und es kann natürlich auch beim unterliegenden Spieler dann irgendwie so sein, dass man da moniert, ah, scheiße, jetzt wusste ich nicht mehr, was deine Fraktion kann. Das heißt, es ist wirklich so, du musst halt wirklich noch konzentrierter spielen, weil du wissen musst, was deine Fraktion macht, aber du auch wissen musst, was die andere Fraktion macht an der Stelle. Und das heißt, das ist wirklich dann so ein bisschen zwirbelig, weil du dann bestimmte Dinge oder Eventualitäten bedenken musst. Und das, also das fand ich, das Asymmetrische hat auch richtig Spaß gemacht. Ne? Also es macht schon, das im Grundspiel macht schon Spaß, aber ist wirklich nochmal gesteigert, wenn du nochmal mit den anderen Fraktionen spielst.
Also ich bin auf jeden Fall gespannt drauf. Ich finde es ein cooles Spiel und wie du schon sagst, da muss man schon echt den Würsing ansteuern. Dann endlich, also jetzt kommen noch zwei Spiele. Einmal Sona habe ich gespielt. Sona ist halt bei mir durchgefallen, weil ich fand, es hat sehr lang gedauert und ich hatte halt so das Gefühl, also es war natürlich alles thematisch und das Witzige war, ich habe kurz nachdem ich Sona gespielt habe, habe ich mir auf Sky Tschernobyl angeguckt, die Serie. Und klar, es ist thematisch, ne, aufgrund der Strahlung, deine Ausrüstung geht die ganze Zeit kaputt und so weiter, ja, aber ich hatte halt das Gefühl, du hast in diesem Spiel keinen Progress, ich bin komplett ausgerüstet, mit allem drum und dran bin ich quasi aus dem Bunker rausmarschiert und auf dem ersten Feld hat mich der erste Gegner und dann kam eine Strahlung und so und dann war ich voll im Arsch wieder, ja, und es hat sehr lang gedauert, muss man wirklich sagen, also deswegen ist er wieder ausgezogen. Und zu guter Letzt, ich hab's endlich mal zocken können, Mythic Battles Pantheon. Und scheiße, ist das ein geiles Ding. Ich bin gar kein Fan von Skirmishern groß. Und auch da wieder, ne, ich habe mich immer dagegen gewehrt. Alle haben gesagt, boah, Potti, Alter, Mythic Battles, geiles Ding. Und ich habe immer gesagt, laber mich nicht damit voll. Das ist wieder, boah, und das habe ich all in, 700 Euro. Ich sag, geh mir nicht auf Eier. Und dann gab's wieder den finalen Trigger von David Rimbach. Ne? Und da war der David dann noch so ein bisschen pissig, weil er irgendwie sagte so, boah, das will ich haben. Und plötzlich hatte ich es auch vor ihm. Aber dafür hat er am Ende nochmal 20 Euro weniger bezahlt, ich glaube ich. Naja, und hab's dann auch echt jetzt zeitnah gespielt und richtig geil. Das fängt an beim Draft, wie du deine Truppen zusammenstellst, welcher Gott, welche Monster, welche Helden, welche Truppen. Das Deck, was du dann mischt, wann kannst du was machen, ist total taktisch und die Würfel, also man muss natürlich Würfel mögen, wenn du halt richtig scheiße würfelst, dann bist du halt trotzdem im Arsch, aber es gibt so ein paar Mechaniken, die Würfel so ein bisschen manipulieren, das fand ich ganz cool, du kannst auch mit Würfeln, die ja nichts bringen, so ein bisschen was machen und total witzig, ey, dann hatten wir eine super epische Partie, wo ich so ein bisschen gesagt habe, so, vielleicht könnte es doch immer relativ lange dauern. Da haben ja aber relativ viele Leute zurückgemeldet, nee, also wir spielen das meistens in 60 bis 90 Minuten runter. Und da gibt's ja auch Kampagnen und so, die du zocken kannst und so. Und ja, und bei uns gab's halt so eine relativ epische Partie. Wir haben, glaube ich, 4 Stunden oder 3 Stunden gezockt. Und das Witzige war, ich hatte halt, wie heißt er nochmal? Der Typ hier, der auch bei Achilles, genau. Ich hatte Achilles so, ne? Und wir haben da in so einem Kerker gespielt, wo man so auf so Steine, wo halt Steine rumlagen und da kannst du halt nicht einfach draufgehen, es sei denn, du kannst fliegen oder klettern. Und es gab genau 3 Leute, die klettern konnten. Achilles, Atalanta, das waren meine Helden und er hatte noch eine Einheit. Ey, und dann, du kannst halt gewinnen, wenn du entweder den Gott tötest oder wenn du halt diese Steine, ich komme jetzt gar nicht auf den Namen, wie du diese Steine einsammelst. Und der Kollege von mir hat gedacht, der ist schlau und sammelt einfach diese Steine ein. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe dann alle Steine genommen und bin mit Achilles auf diese Steine, auf diese Felsen hochgeklettert und hab die Steine da oben hingelegt, sodass der halt nicht mehr dran gekommen ist. Und dann habe ich ihn quasi ausbluten lassen. Dadurch, dass ich halt noch Hades hatte, immer wenn irgendwo ein Held oder ein Monster oder so gestorben ist, hat er halt wieder Leben gekriegt. Und dann habe ich ihn ausbluten lassen, am Ende gewonnen. Aber geiles Spiel, wirklich. Ich habe ja auch hier
sehr thematisch.
Voll geil. Ich habe ja auch War for Chicken Island gespielt, finde ich auch cool, aber bildet natürlich nicht das ab, was Mythic Battles abbildet, ne? Also materialtechnisch, aber halt auch da wieder riesen Materialschlacht, was die Miniaturen und sowas angeht, ne? Du hast den ganzen Tisch auf jeden Fall voll. Aber gut, aber auch da, ne? Da hast du ja jetzt schon gesagt, hier, oh, hier Ragnarök und so, ne? Werde ich zum Beispiel nicht reingehen, weil ich habe jetzt die Grundbox, Pandoras Box und Atlas. Das reicht mir. Da ist so viel Scheiß drin.
Ich muss übrigens mich verbessern. Ich hatte im letzten Podcast gesagt, oh, am 23.02. starten alle Kickstarter. Und hatte das irgendwie fälschlicherweise so kommuniziert, nämlich der Mythic Tom Wessel. MBP, der startet im März, 23. März. Also es ist ein anderes Datum. Nicht, dass man mich dann jetzt steinigt und sagt, du hast aber gar keine Ahnung, nicht mal von aktuellen Sachen. Ja, ich bin schon gereizt, auch es macht ja auch viele Sachen anders. Dieser Würfelmechanismus ist ja auch geil gelöst. Am Anfang kriegt man dann Knoten im Kopf, wann quasi ein Erfolg ist und wann man was neu würfeln darf. Aber wenn man da, glaube ich, drin ist, dann passt das. Es ist nicht so ganz meine Art von Spiel, nichtsdestotrotz. Ist, glaube ich, kein Spiel, was ich selber besitzen muss. Aber wenn jemand sagt, spielst du das mit mir, dann wäre ich, glaube ich, der Letzte, der sagt, nee, da habe ich aber nicht so.
Wir müssen das auch mal spielen, Alter.
Ich glaube, das ist schon ein cooles Spiel.
Haben. Du kannst es ja auch so.
Doch.
Du kannst halt auch so sagen, jeder gegen jeden, du kannst Teams machen und so weiter, ne? Das ist schon cool. Wie gesagt, das fängt schon bei diesem Draft an. Dieser Draft ist schon total, weil ich saß dann da und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt nehme ich mir diese Truppe und dann im nächsten Zug nehme ich mir diesen Helden. Und dann hat der Kollege sich den Helden weggeschnappt und ich so, ah, der Spacken, Alter, eigentlich habe ich den jetzt gebraucht. Dann habe ich irgendwas anderes genommen. Der so, ah, eigentlich wollte ich die beiden zusammen haben und so. Und da geht's halt schon los. Das ist schon das Game im Game. Dann weiß man schon so grob, was auf einen zukommt. Und
ja, witzig.
Geiles Spiel. Hat wirklich Bock gemacht. Und
ist schon auf jeden Fall mit so einem Prädikat episch auf jeden Fall ausgestattet. Ich habe es auch einmal spielen dürfen. Und keine Frage. Aber ist halt auch, da muss man halt tatsächlich auch gucken, ne? Spielt man das dann auch wirklich oder nur weil die Leute sagen, das ist geil, hole ich mir das dann, ne? Weil das ist ja wirklich, das ist auch nicht ohne finanziell, ne?
Nö, also man muss wirklich schon planen. Also ich gebe natürlich irgendwo immer so einen Schnabber, aber für den Grundpledge, wie gesagt, ich habe jetzt diese drei Boxen da, muss man eigentlich schon so. Also ich habe jetzt 170 bezahlt. Aber
es hat
so,
letztens einer wirklich für im Kleinanzeigenmarkt hat einer wirklich nur 100 Euro für die Grundbox reingegeben und das war quasi der Kickstarter-Preis. Und das war halt auch super fair dann, ne? Aber
jawohl, da ist eigentlich, ist wie gesagt, sehr, wenn das sehr, nur die Grundbox war, schon wieder teuer, weil dann gibt es eigentlich die Stretch Goal Box, ist die Pandoras Box und Atlas war auch noch dabei, ne? Also.
Nee, das war das.
Ach so, ja, dann ist das ein Megakurs gewesen. Also das war ein richtig guter Kurs.
Also quasi fast der Kickstarter-Preis, genau. Nee, ich sage ja die Grundbox, aber quasi, also Kickstarter, also der Pledge-Preis, so kann man sagen. Das ist halt total geil dann. Und das mag ich auch wieder, wenn Leute dann sagen, so, ich spiel's halt wirklich nicht, ich hab's mir gekauft und hier hast du es quasi zum gleichen Preis. Weil sonst zahlst du da auch ordentlich für.
Voll.
Wenn du da die Ausstattung willst.
Voll. Ja, und zu guter Letzt, aber das habe ich ja noch nicht gezockt. Wie gesagt, Wutaki ist bei mir angekommen. Da wird die Tage auch ein Video zu kommen. Hab's ja schon spielen dürfen und kann da ja auch schon ein Feedback zu geben.
Ich freue mich aufs Physische, muss ich tatsächlich sagen. So online hat schon Spaß gemacht jetzt auch, ne? Aber ich will es jetzt auch physisch mal irgendwann dann erleben.
Ey, wenn ich jetzt mit der Uni nicht so eng wäre, Alter, und das Wetter nicht so scheiße wäre, ich gesagt, komm, ich komme jetzt die Tage mal rum, pack's mal ein, dann zocken wir's mal, aber das kriege ich jetzt bis Anfang März, ey, wird das echt bei mir eine ganz enge Kiste werden, ne? Weil Klausuren und so, Vollgas. Aber naja. Ja,
mach mal. Ich bin eh hemmungslos all in und dann kommt's Ende des Jahres und bis dahin spielen wir das wahrscheinlich nochmal.
Ich freue mich drauf. So, Alter, 2 Stunden haben wir heute wieder gequasselt.
Hätte auch noch länger gehen können. Also die Themen sind natürlich. Jetzt ist so quasi so als Resümee, du wolltest gerne nochmal so diesen ernsten Ansatz verwursten und das finde ich auch, das beschäftigt einen schon so regelmäßig und ich wollte gerne nochmal über Spiele sprechen, was nicht zu kurz kommen wollte. Bei mir war es jetzt auch so ein bisschen so ein Durchhaschen, das wird sicherlich nochmal ein bisschen detaillierter, aber so, dass ihr einmal seht, was spielen wir aktuell, was beschäftigt uns, worüber denken wir nach, war auf jeden Fall nochmal eine diepe Folge, wird so der gemeine Internetmensch sagen.
Ich bin aber gespannt, was die Leute dazu denken, weil das schon, also gerade so der erste Teil bietet ja wirklich einen großen Spielraum für Meinungen, ne? Und da gibt es, glaube ich, auch 1000 verschiedene Meinungen und da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Also das glaube ich, ich hoffe auch, dass da viel, viel Feedback jetzt kommt, weil das echt lag mal irgendwie auf dem Herzen und manchmal.
Konstruktiv würde ich mich sehr freuen. Nicht nur so, labert Scheiße oder gebe ich euch recht, sondern warum gebe ich euch recht oder warum labern wir Scheiße?
Ja, also da bin ich echt gespannt, weil manchmal hat man so Dinge, die will man einfach mal loswerden und die haben jetzt so lange in mir rumgebrodelt und da musste ich jetzt einfach mal ein bisschen drüber reden und bin gespannt, was ihr dazu auf jeden Fall zu sagen habt. Jo, und dann würde ich sagen, sind wir durch für heute. Daniel, es war mir echt eine Ehre, es war eine coole Folge, hat echt Spaß gemacht, obwohl ich heute echt gar keinen Bock hatte. Der Daniel hat am Anfang gesagt, ich sehe
so traurig aus. Kranke Folge, Junge. Wir beide und Gangster mit Casey und Jojo waren dabei. Also von daher war es schon heftig.
Und aber es war wie immer hat es sich dann doch gelohnt. Die Gürkchen sind weg, der Gin ist leer. Und
ich habe schon gemerkt, du hast die Woche keine Lust auf mich gehabt. Ey. Du warst ein bisschen reserviert.
Aber, nö, das stimmt gar nicht. Aber manchmal hat man so ein bisschen privaten Struggle und dann zieht man sich mal so ein bisschen zurück. hat aber nichts mit dir zu tun. Gut. In dem Sinne, Leute, danke fürs Einschalten. Wie gesagt, wir freuen uns auf euer Feedback. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Ich habe auch schon ein paar Ideen, was wir werden euch demnächst mal in eine Folge ein bisschen intensiver einbinden. Da bereiten wir euch aber drauf vor. Und ansonsten, übernächste Folge, Metal Heroes and the Fate of Holz. Und dann bleibt sauber und gesund, Leute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Ciao und goodbye.